Alles bla 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 ist das.
Wir müssen mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Naja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Hallo und willkommen in Nia Thautin Doppelspitze. Der Fußballpodcast, wir begrüßen euch. Das war isländisch. Für alle, die miträtseln wollten, haben wir sehr schnell die Auflösung. Und wir begrüßen euch zur 67. Ausgabe von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Es ist Sonntag, der 28. März 2021, der letzte Sonntag im März. Und das bedeutet auch, dass die Uhren umgestellt wurden, traditionell. Und den einen oder anderen hat das überrascht. Das ist natürlich fürs Podcast-Game ganz schön, dass wir keine Startzeit haben, die man da verpassen könnte. Wie war das wohl im linearen Fernsehen und Radio, auch heute noch? Wird da manchmal die Sendung verpasst von den Zuschauern? Das frage ich einen, der es wissen muss, nämlich Radioexperten Leon Ginzel, der mir hier zugeschaltet ist aus Berlin-Karlshorst. Leon, wie ist das mit der Uhrenumstellung und dem Radio?
Das habe ich mich tatsächlich heute Morgen auch gefragt. Hallo Henning, grüß dich. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe noch nie nachts, es wird ja immer von 3 auf 2 zurückgestellt, glaube ich, ne? Ich war noch nie in diesem bewussten oder in diesem besagten Zeitfenster im Sender. Ich glaube aber, dass dann einfach, ich weiß, dass zum Beispiel beim MDR war es so, die hatten dann auch teilweise die Nachtsendung, also die Musiknacht. Und dann war auch wirklich immer Moderator die ganze Nacht im Sender und hat moderiert, auch wirklich zu den Nachtstunden zusammen mit jemandem im Schaltraum. Und ich denke, dass die dann wirklich eine Stunde länger machen mussten, glaube ich zumindest. Und dann wird es einfach nochmal wiederholt. Dann lebst du quasi eine Stunde zweimal. Das ist ein bisschen crazy. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen parallelweltmäßig. Aber ich glaube, so wird es ungefähr laufen, könnte ich mir vorstellen. Und ich war heute Morgen tatsächlich auch überrascht, weil ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Bei all diesen anderen Nachrichtenmeldungen, die so einprasseln auf einen in dieser Woche, hat man die Zeitumstellung so ein bisschen verdrängt. Und es fehlt einem ja auch die Kraft, sich ja auch noch darüber aufzuregen. Ja, auch dem kleinen Manne im deutschen Volke. Ich denke, der wird das dieses Jahr auch mal auslassen als Aufregerthema über den Gartenzaun hinweg. Da dominieren ja gerade ganz andere Themen.
Das stimmt. Was waren das für Zeiten, als man sich noch über sowas aufregen konnte? Als es noch, die scheiß Uhrenumstellung und was bringt das und es bringt doch gar nichts und der Jetlag auch. Viele erleben ja einen wahnsinnigen Jetlag in dieser Zeit, haben das Gefühl, es kann doch nicht sein, das ist ja wie ein Transatlantikflug nach New York oder ähnliches, dass man plötzlich denkt, es ist doch mitten in der Nacht, warum bin ich wach und so. Ja, hat vielleicht ausgedient. Ist es eigentlich fest, dass das abgeschafft wird? Die
das ist fest, das soll ja die Europäische Union hinbekommen dann, das ist ja alles schon auch in trockenen Tüchern, glaube ich, aber erst irgendwie 2020, keine Ahnung, vielleicht analog dann, wenn wir einen Impftermin haben, wer weiß, das kann natürlich dann zusammenfallen, wenn sie es ähnlich organisieren wie das Impfen, dann wird das wahrscheinlich so sein, nee, aber ich glaube, es ist beschlossene Sache, aber wie immer dauert das natürlich auch ein bisschen, ja, das braucht Zeit, bis sowas dann auch umgestellt ist. Und natürlich, war das ein Riesenthema, aber dieses Jahr und auch das Jahr 2020 haben ja ganz andere Themen hier die Schlagzeilen dominiert. Aber man sieht es mal positiv, eine Stunde weniger Virus. Ja, so muss man es auch mal sehen. Eine Stunde weniger Virus jetzt. Und vielleicht bringt uns das letztendlich die wichtigen Meter in Richtung Schlussspurt hier, bis das Ganze dann mal vorbei ist in diesem Jahr. Und vielleicht hätten sie einfach gleich 2 Stunden oder 3 vorstellen können. Das wäre ja auch nicht schlecht gewesen.
Das stimmt, denn die Uhr läuft ja in Zeiten der Impfung gegen das Virus und deswegen dribbeln wir da mit dem Ball schön zur Eckfahne und lassen die Sekunden eine Stunde lang runter ticken. Mal gucken, wie das weitergeht mit uns und dem Virus und der Impfung und dem Jens.
Ja, jetzt ist ja erstmal Ostern. Und das haben wir ja diese Woche auch gelernt. Gründonnerstag ist doch kein Feiertag dann, sondern es wurde nochmal zurückgenommen von der Kanzlerin, hat gesagt, nee, sorry, da bin ich ein bisschen voreilig vorgeprescht. Ist alles wie immer, wir machen schön Piano, Karfreitag ist frei, Samstag aber und Donnerstag könnt ihr nochmal wie normal, wie immer. Und dann ist erstmal wieder Sonntag, Montag frei. Und all das fällt hier in eine Phase, in eine Zeit, in der die Bundesliga pausiert, denn dieses Wochenende ist ja Länderspielpause. Und am Osterwochenende folgen dann ja richtige Knallerspiele. Wir haben es schon letzte Woche angesprochen mit dem Berlin-Derby zum Beispiel. Da werden wir dann euch natürlich wieder mit, ja, vielleicht dem einen oder anderen überraschenden Schokoladenei im Mund noch begrüßen nächste Woche Sonntag dann zur 68. Folge. Aber erstmal die 67. Folge, erstmal hier im Hier und Jetzt. Und Länderspielpause, weil die Nationalmannschaften Europas angetreten sind, um sich für die WM zu qualifizieren, die ja bekanntermaßen im nächsten Jahr stattfindet in Katar. Und Deutschland hat den Auftrag gemacht mit einem souveränen 3:0 gegen Island. Deswegen hat Henning euch auch mit seinen Isländischkenntnissen beglückt hier am Auftakt, zum Auftakt der Folge. Henning, Isländisch, du bist ja so ein bisschen skandinavisch sprachbegabt, ne? Aber Isländisch ist schon nochmal eine besondere Sprache, oder?
Das ist richtig. Sie ist zwar verwandter mit Schwedisch, Norwegisch und Dänisch als jetzt zum Beispiel Finnisch. Das ist also Finnisch eine ganz andere Sprachfamilie. Aber dennoch, Island als Insel, ein bisschen ab vom Schuss, hat zwar so staatenmäßig erst zu Norwegen, dann zu Dänemark dazugehört, bis die unabhängig wurden. Aber sprachlich hat sich das Isländische, hat viele Entwicklungsschritte nicht mitgemacht, die die anderen Sprachen mitgemacht haben. Und bei Entwicklungsschritten werden so Sprachen häufig leichter, weil Grammatik wegfällt ein bisschen. Also wenn man zum Beispiel jetzt das Lateinische sich anguckt und die romanischen Sprachen, Spanisch, Französisch, da sind dann deutlich weniger Fälle, sowas wie der Ablativ, der Abel-Abs und der ACI und sowas sind da weggefallen. Und genauso ist es dann im Norden auch quasi. Also Isländisch ist eine deutlich altertümlichere Sprache und eine Sprache mit viel mehr Grammatik. Also es ist vergleichbar mit dem Deutschen. Die haben 4 Fälle und 3 Geschlechter. Und was noch sehr eigen ist, dass sie sich eigentlich für alles, was so neu dazukommt, auch ein eigenes Wort ausdenken. Das heißt, die benutzen dann nicht das Wort Computer zum Beispiel, sondern Tölva. Und das kommt vom isländischen Wort für Sprechen und Wahrsagerin. Und haben da quasi aus so eigenen Wörtern basteln sich dann ein Wort, mit dem sie dann sowas wie Computer oder Smartphone und so neu zusammensetzen. Also eine sehr eigene Sprache und deswegen nicht so leicht zu lernen.
Ja, das ist interessant. Das ist unser Service hier an diesen ruhigen Länderspielpausen, Wochenenden. Da nehmen wir uns auch mal Zeit für sowas. Ja, deswegen werden wir heute neben der WM-Quali auch einen Blick vorauswerfen auf anstehende Reformen in der Europa League, in der Europapokal generell, denn die Champions League soll reformiert werden zur Saison 2024 und schon zur nächsten Spielzeit wird die Europa League und die Europa Conference League reformiert bzw. eingeführt. Was das alles bedeutet, das werden wir in der zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußball-Podcast, heute besprechen. Aber zunächst eben mal auf die WM-Qualifikation gegen sprachlich hinterherhinkende Isländer und eben auch fußballerisch hinterherhinkende Isländer. Die sind ja ganz schön in die Jahre gekommen mit ihrer ehemals so begeisternd aufspielenden Truppe bei der, wir erinnern uns an die EM auch und WM, wo sie ja mit ihren Fans vor allen Dingen auch für Begeisterungsstürme gesorgt haben. Jetzt eben Island ein bisschen überm Schnitt aktuell, was so den goldenen Altersschnitt betrifft. Und deswegen auch haben sie gegen Deutschland das Nachsehen gehabt, die ja sehr jung auftrumpfen und eben mit 0:3 verloren, beziehungsweise Deutschland gewinnt da 3:0. Fangen wir vielleicht mal vom Anfang an. Spiel war in Duisburg und es gab direkt vor dem Spiel oder einen Tag vorher schon die kleine Schreckensmeldung, positiver Corona-Fall im DFB-Team. Getroffen hatte es Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach und seinen Backgammon-Partner, Herrn Halstenberg von Leipzig. Die haben sich da wohl gedacht am Vorabend des Spiels, komm, lockern wir es nochmal auf, spielen wir noch einen Backgammon. Ja, leider war dann Jonas Hofmann positiv und dementsprechend musste jetzt auch Marcel Halstenberg in Quarantäne. Und der fiel dann aus. Henning, das sagt uns ja auch, dass dieses so groß gelobte Hygienekonzept halt echt immer wieder Lücken hat und es immer wieder halt auch jemanden treffen kann, ne?
Das stimmt. Und es klingt ja fast so, also weiß man, ob das in der Freizeit quasi übertragen wurde oder währenddessen ist halt schwer zu sagen, aber es ist halt nicht so, dass Fälle ausgeschlossen werden können. Was mich immer wieder überrascht, ist, dass das Virus dann in so einem Team nicht quasi völlig um sich schlägt. Und es ist ja auch aus diesem bayerischen Autozulieferer, wo die ersten Corona-Fälle in Deutschland im letzten Jahr aufgetreten sind. Da gibt es eine größere Untersuchung dazu, dass auch teilweise in einem kleinen Meetingraum von 12 Quadratmetern 20 Leute ein Meeting hatten. Eine Person war infiziert und am Ende waren vielleicht zwei andere infiziert, die völlig, also die auf einer anderen Ecke des Raumes saßen und Menschen, die quasi direkt gegenüber saßen, hat es nicht betroffen. Also es ist daran versucht worden, herauszufinden, wie quasi Infektionen auch stattfinden. Und es ist, glaube ich, immer noch nicht ganz klar, warum teilweise sehr enger Kontakt nicht zu einer Übertragung führt und relativ distanzierter Kontakt trotzdem zu einer Übertragung führen kann. Und auch Kleinigkeiten, wie sich in der Kantine umdrehen und einen Zuckerstreuer vom Nachbartisch erbeten, hat da auch zu Kontakt und zu Infektionen geführt. Also dass quasi zwei Infizierte in einem Team jetzt nicht das ganze Team außer Gefecht setzen, sondern dass es immer noch quarantinisiert werden kann. Das wundert mich immer wieder. Aber ja, es ist einfach nicht möglich, so einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, ohne Lücken zu haben, wo sowas stattfinden kann. Es ist die Frage, ob das nochmal so weit kippt, dass sich so viele Spieler gleichzeitig infizieren, dass man einfach nicht mehr spielen kann. Im Handball werden ja häufiger Spiele verschoben, weil da doch zu viele Infektionen in einem Team auftreten. Im Fußball ist es bisher selten gewesen auf jeden Fall.
Ja, lustigerweise immer in der zweiten Liga oder dritten Liga, wo dann ganze Spiele ausfallen, ja. Weil man sich's da wahrscheinlich eher mal noch erlauben kann von den, ich sag mal, TV-Geldern oder sonst was. Ich weiß nicht, was da eine Rolle spielt. Oder dass da die Behörden dann teilweise strikter sind oder so. Aber ja, es ist schon so ein bisschen merkwürdig. Auch generell, wie du schon sagst, es ist ja auch manchmal so, dass sich das Virus innerhalb einer Familie teilweise nicht weiter verbreitet. Also es hat zum Beispiel, Partner A hat es, aber Partner B und das Kind bekommen es dann nicht, obwohl sie auf engstem Raum zusammenleben. Aber der Kollege C bekommt es dann. So, also sehr merkwürdig, deswegen sagt uns das ja eins, jegliche Möglichkeit ausschließen, wo es passieren kann, soweit es geht. Und ja, durch die neuen Testmöglichkeiten ist das ja auch jetzt zumindest ein bisschen einfacher und flexibler geworden. Und naja, jedenfalls hat der Test bei Jonas Hofmann angeschlagen, er musste also sofort abreisen und Marcel Heizenberg musste in Quarantäne. Dann hat die Mannschaft gespielt und kurz vor dem Anpfiff haben sie sich nochmal zusammengestellt und ganz stolz ein Schriftzug präsentiert, der sich dann aus einem T-Shirt, also jeder Spieler hatte ein T-Shirt an mit einem Buchstaben und darauf war dann zu lesen Human Rights, also Menschenrechte. Und da habe ich mir gedacht, also ja, ist eine schöne Geste auch mal wieder, aber letztendlich waren da ja, ich glaube, 5 Bayern-Spieler, die da standen. Und gerade die Bayern-Spieler, die ja nun sonst in der Bundesliga auch mit einem Katar auf näher gerne aufs Spielfeld laufen, weil sie das auf dem Trikot haben, da finde ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen fadenscheinig und so ein bisschen doppelmoralisch, das dann so jetzt zu machen, nur nach dem Motto, ja, haben wir jetzt auch mal wieder ein Zeichen gesetzt. So, und eine Woche später laufen wir in der Bundesliga aber wieder mit Katar als Sponsor in der Allianz Arena auf, wo auch überall Katar noch irgendwie draufsteht im weiten Rund. Also das kommt dann immer so ein bisschen, ja, nicht wirklich glaubwürdig rüber, finde ich.
Das stimmt. Es geht halt sehr um Zeichen setzen. Und ich glaube, man und also gerade viele Stars, aber auch im Privatleben vergisst man häufig, welche Zeichen man quasi setzt, während man nicht drauf achtet. Und dass man mit so einem Trikotsponsor oder mit dem Griff ins Regal zu sehr günstigem Fleisch oder so etwas halt auch ein Zeichen setzt, wenn auch sehr viel indirekter, ist dann vielen nicht klar oder wird in dem Moment halt nicht so bedacht. Und das ist dann immer schön, quasi so ein großes Zeichen zu setzen, also zum Beispiel ein schwarzes Quadrat auf Instagram zu posten, wenn es darum geht, dass Black Lives Matter. oder eben so ein Human Rights T-Shirt-Aktion dann vom Anpfiff zu machen. Das ist ein großes Zeichen, damit hat man eine starke Symbolkraft. Und wenn man dann eben einen Trikotsponsor hat, da werden die Spieler sagen, haben wir keinen Einfluss drauf, wen unser Verein als Trikotsponsor auswählt. Das ist dann auch ein Zeichen, dass man quasi jede Woche im Kleinen sendet und da wird dann nicht so sehr drüber nachgedacht. Also die großen Zeichen, finde ich, überlagern da ein bisschen die kleinen Zeichen und das wirkt dann, wenn man das so nebeneinander hält, ein bisschen fadenscheinig und auch, weiß nicht, doppelmoralisch.
Ja, vor allen Dingen, wie du schon sagst, so die Spieler berufen sich dann darauf, dass sie den Trikotsponsor zum Beispiel nicht beeinflussen können. Ich wette mit dir, dass die Aktion kommt jetzt ja auch nicht aus dem inneren Kreis der Spieler, sondern da sagt die Marketingabteilung vom DFB, komm, wir setzen jetzt mal hier schön ein Zeichen vor dem Spiel, zieht euch mal bitte die T-Shirts unter und macht das dann bitte zum Gruppenfoto kurz vor Anpfiff. Ja? Und das ist halt alles so dieses, es ist so kalkuliert, es ist so, gut, du musst natürlich auch planen in so einem riesen Ablauf, das ist mir schon klar, aber es wirkt dann halt dadurch auch so aufgesetzt und so von wegen, mach jetzt ja schnell mal ein Foto und dann kann man sich's auch irgendwie gleich sparen, das ist so unehrlich irgendwie und dann, dadurch machst du manchmal sogar noch mehr kaputt, als wenn du es einfach nicht machen würdest, weißt du? Und dann sollen sie sich lieber hinstellen und sagen, okay, pass mal auf, können wir nicht versuchen, irgendwie Katar wirklich aus dieser Sponsorenrolle rauszubringen und erst wieder mit reinzunehmen, wenn es wirklich sichtbare Veränderungen gibt. Und nicht sozusagen darauf setzen, weil sie mit den kooperieren als Sponsor, dass sich dadurch was ändert. Das ist ja immer die große Begründung, die auch ein Karl-Heinz Rummenigge dann immer vorbringt. So von wegen, ja, wenn wir gar nichts mehr mit dem machen und die ausschließen und boykottieren, dann wird das da auch nicht besser. Ja, aber es wird halt auch nicht besser, gerade obwohl ihr mit denen zusammenarbeitet so und gerne mal ein paar Millionchen dann auch dafür einstreicht. Ja. Naja, wir wollen hier nicht gleich wieder zum Auftakt in Pöbellaune geraten, aber es ist schon so ein bisschen, es ärgert einen so ein bisschen. Und naja, dann ist das Spiel, ging es also los. Und sportlich gesehen war das natürlich ein super Auftakt, ja. Zwei schnelle Tore, super rausgespielt auch durch Goretzka und Havertz. Total auffällig fand ich in den ersten 20, 25 Minuten, halbe Stunde Kimmich, der extrem ja präsent war, anspielbereit, super viele gute Pässe gespielt hat, vor allen Dingen auch viele so Chipbälle hinter die Abwehrreihen und dann auch über außen Schnittstellenpässe und so sind auch beide Tore entstanden, er hat immer den vorletzten Pass gespielt. Also der ist wieder in sehr, sehr guter Form und auch extrem wichtig für die Nationalmannschaft. Er hat gegen Spanien auch gefehlt beim 0-6, das hat man dann jetzt gerade durch so ein Spiel jetzt auch nochmal gegen Island gesehen, wie wichtig er sein kann und ich ja, fand, das ist so der größte Gewinn gewesen und plus die total gewachsene Bereitschaft, sich auch in die Bälle reinzukämpfen und ja, einfach auch Fußball nicht nur zu zaubern und zu fummeln, sondern eben Fußball auch zu kämpfen.
Ja, und ich finde auch, Kimmich war die zentrale Figur. Ich finde es stark, dass er jetzt die Rolle übernimmt, die ihm seit Jahren ja auch zugetraut wird. Und ich habe das Gefühl, dass er hat auch in der Bundesliga zugelegt in den letzten zwei Saisons und ist bei den Bayern auch ein zentralerer Spieler geworden, als es vorher war. Und ich finde es stark, dass er jetzt zeigt, dass er auch ein bisschen der Leader und Anführer dieser neuen Generation werden kann. Und ich glaube, das ist auch nicht nur spielerisch einer, den man braucht im deutschen Team, sondern auch mental einer, der ganz wichtig ist. Und der vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat in dieser Übergangsphase von der Weltmeistermannschaft 2014 jetzt zu der nächsten Generation. Und das ist super stark, dass er das jetzt auch so zeigt. Und gerade solche Spiele gegen Island hätte man vielleicht vor zwei, drei Jahren nicht so deutlich gewonnen, weil das auch ein unangenehm zu spielender Gegner ist, weil die viel hinten drin stehen und sehr kompakt stehen und man hat es gerade gesehen, dass genau Kimmich, wie du es sagst, genau diese Pässe spielt, die so eine Abwehr dann zerlegen. Also wenn er da auf außen so einen Schnittstellenpass spielt oder diesen Lupfer in den Strafraum, die zu den beiden ersten Toren geführt haben, dann sind das genau die Bälle, die man braucht. Und wenn die nicht kommen, hat man ganz große Probleme gegen so eine Mannschaft. Und also wirklich die beste Nachricht eigentlich aus dem Spiel ist, finde ich Joshua Kimmich. Und was mich auch was mir aufgefallen ist, ist, dass es Bayern-Spieler wieder sind, die so die großen Kombinationen spielen. Es ist ja auch der größte Anteil aus einem Verein. Wir haben ja auch letzte Woche besprochen, dass nur ein Dortmunder zum Beispiel dabei ist, Emre Can. und deutlich mehr Bayern-Spieler, fünf oder sechs, mit Musiala jetzt auch. Und das 1-0 war eine reine Bayern-Kombination, also Kimmich chippt ihn rein, Sané lässt zurücktropfen und Goretzka macht das Tor. Das ist auch ein Tor, das in der Bundesliga so fallen könnte, und es ist natürlich enorm hilfreich, wenn du aus einem Verein so einen größeren Block in der Mannschaft hast, weil die ja zusammen trainieren, sehr eingespielt sind, und ich meine, dadurch hat Spanien ja auch die große Zeit erlebt mit den ganzen Barcelona-Leuten, die da auch eingespielt waren, im Nationalteam dann auch das abrufen konnten. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Also ich finde, das macht Lust auf mehr, das Spiel.
Mit den ganzen Barcelona-Leuten da, die da so rumgeistern, da die Barcelonas. Ja, also das ist natürlich zum einen ein Vorteil, aber es kann natürlich immer auch eine Gefahr bergen, wenn sich da so ein Bayern-Block rausbildet, weil die natürlich auch eine eigene Dynamik manchmal halt so innerhalb einer Mannschaft dann haben. Aber solange das noch ausgewogen ist und dann auch so Charaktere sind, die sich nicht so abschotten gegenüber den anderen, dann ist es sehr hilfreich, glaube ich auch. Also da hat man ja auch gesehen im gesamten Spielverlauf, dass die sich sehr gut verstehen. Und ich finde, es ist auch eine ganz gute Kombination, weil du hast mit Kimmich und auch Goretzka so zwei Leader-Typen jetzt. Vor allen Dingen Kimmich, Goretzka noch eher ein bisschen weniger, aber der auch eher so ein bisschen so auch von seiner Statur, der nochmal Muskelmasse zugelegt und so. Also allein dadurch legst du ja auch nochmal ein bisschen mehr an Respekt rein in dein Spiel. Und dann hast du mit Gnabry und Sané eher so zwei Feingeister, die über die Technik kommen und über das Dribbling und über die Schnelligkeit, vor allen Dingen auch Sané. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Offensivkombination. Hinten muss man dann nochmal sehen, wie sich das denn so im Turnierverlauf zeigen wird. Ich meine, Island ist kein Prüfstein, was so die Defensive angeht. Und da hat man gesehen, Klostermann ist jetzt nicht unbedingt so erste Wahl. Gut, Halstenberg musste jetzt in Quarantäne, weiß man jetzt nicht. Gut, dann hast du mit Rüdiger, der jetzt auch wieder erstarkt unter Tuchel in London. Und auch sozusagen im defensiven Mittelfeld mit Gündogan, jemanden, der auch eine super starke Saison spielt. Da stellt sich mir zum Beispiel die Frage, was ist mit Kroos? Ja, da war jetzt nicht dabei, verletzungsbedingt. Wie wichtig ist seine Rolle noch? Da war ja unter Yogi immer gesetzt, und ich glaube, Yogi wird ihn auch wieder bei der EM spielen lassen, weil er einfach an solchen Spielern festhält, und der ist ja auch ein guter eigentlich. Aber ich finde, jetzt gerade durch diesen Auftritt gegen Island hat man ja auch gesehen, dass Gündogan und Kimmich das auch sehr gut machen im Zentrum. Und dann ist halt die Frage, wo kann Kroos da noch rein oder wer muss dafür weichen? Und das ist, glaube ich, auch eine der Fragen, die dann zu beantworten sein wird. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob so viele Spieler noch eine Chance haben werden und dann noch dazu stoßen können, weil also der Kader ist, ich meine, ja, so viel drängt da gar nicht von außen mehr rein, würde ich jetzt sagen.
Ja, ist auch die Frage, ob Kroos einer wäre, der nach der EM mit Löw zusammen die Karriere beenden könnte. Ich weiß es nicht. Ist natürlich die Frage, ob er, ich meine, er ist ein wahnsinnig guter Mittelfeldspieler. Er spielt bei Real Madrid eine sehr zentrale Rolle. Nicht nur zentral, weil er im Mittelfeld spielt, sondern auch, weil er im Team eine zentrale Rolle spielt. Als einer, du weißt einfach, wenn du den Ball dahin spielst, egal wie bedrängt er ist, die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn behält, ist hoch, und die Wahrscheinlichkeit, dass sein Pass ankommt beim Mitspieler, ist auch sehr hoch. Dazu schießt er wahnsinnig gute Ecken und ist eine echte Waffe. Und so einen kannst du immer im Team gebrauchen. Und das heißt jetzt nicht, dass nur weil da andere nachkommen, dass er dann keine Chance mehr hätte. Aber natürlich, er ist unter Löw gesetzt. Wir sehen es gerade bei der Hertha, wie sehr so ein Trainer auch auf seine Spieler setzt. Also als jetzt Dardai zurückkam, waren sofort auch einige Spieler, die davor wenig Spielzeit bekommen haben, Rune Jahrstein zum Beispiel, war sofort wieder im Tor. Und es kann einfach sein, dass wenn Löw dann weg ist, ein Nachfolger kommt, dass der dann auf die Jungen setzt und nicht mehr so auf Kroos. Und das ist vielleicht eine Idee, auch zu überlegen, die Nationalmannschaftskarriere vielleicht einen Nagel zu hängen mit Löw zusammen, quasi so gemeinsam abzutreten in einer großen Geste, und dann nicht zu riskieren, dann so ausgebotet zu werden und dann vielleicht zu einem Zeitpunkt gehen zu müssen, wo es dann nicht mehr so läuft und nicht mehr so gut aussieht.
Ja, er hat jetzt ja auch einen Kinofilm und so gemacht und einen Podcast zusammen mit seinem Bruder. Da ist es dann vielleicht auch jetzt schon die Nachkarriere schon eingeläutet. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er trotzdem noch die WM vielleicht mitnimmt, je nachdem, wie es jetzt auch weitergeht. Ich meine, die ist ja auch schon dann quasi nächstes Jahr, also das eine Jahr mehr, mein Gott. Also so nach dem Motto, weißt du? Keine Ahnung, kann ja sein. Und ich meine, es ist ja auch nochmal ein tolles Land, was du da kennenlernst mit Katar. Ja, das ist ja auch irgendwie eine Destination. Ja, gut, als Bayern-Spieler bist du da häufiger, ja, gerade wenn du den Weltpokal dann noch ausspielst, aber andere Spieler kommen da nicht so häufig hin, ja, und das ist doch toll. Dann spielst du da auch noch im Winter, weil es im Sommer zu heiß wird und so. Also alles so Sachen, die man nochmal vielleicht mitnehmen möchte in der Karriere, die vielleicht auch Toni Kroos nochmal mitnehmen möchte, aber wir wissen es natürlich nicht. Aber Stand jetzt würde ich, also ich habe ihn nicht vermisst gegen Island, ja. Jetzt ist natürlich Island nicht Portugal oder Frankreich oder so, aber trotzdem, ich finde, Kroos hatte in vielen Spielen auch immer so eine leichte Behäbigkeit. Das ist ja grundsätzlich eher sein Stil und auch jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er zurückläuft und irgendwie die Zweikämpfe noch führt und so, das wird ihm ja häufiger vorgeworfen. Also ich bin mal gespannt, wie er das lösen wird, Yogi. Der übrigens, das fand ich, auch sehr gelöst wirkte insgesamt. Ich meine, klar, Entscheidung ist gefallen, ist jetzt klar. Und ich glaube, das kann sogar ein Vorteil sein, weil jetzt eben diese EM ist sein letztes Turnier, er will nochmal alles geben. Die Spieler wollen, glaube ich, ihm auch nochmal einen guten Abschied verschaffen. Und das kann viel bewirken, glaube ich, und nochmal so einige Kräfte freisetzen, so ein paar Prozentpunkte, die sonst nicht freigesetzt worden wären. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, durchaus. Und man muss ja auch abwarten vielleicht, was jetzt heute Abend das Topspiel der Gruppe J gegen Rumänien so bringt. Die haben ja das erste Spiel 3-2 gewonnen gegen Nordmazedonien. Das heißt, sowohl Deutschland als auch Rumänien starten mit einem Sieg in die Quali und heute entscheidet sich das, wer von den beiden den Traumstart vielleicht erwischt. Im Spiel in Bukarest, heute 8:45 ist der Anpfiff und da können die Jungs dann nochmal gegen einen anderen Gegner zeigen. Ich meine, Island schon einer der nominell stärksten Gegner in der Gruppe, Rumänien mit Rumänien zusammen wahrscheinlich, so die beiden stärksten Gegner in der Gruppe und da kann man nochmal gespannt sein, wie es gegen den anderen Gegner geht, wie es die auch wahrscheinlich anders aufspielen werden. Und was denkst du, wie werden sich die Jungs präsentieren heute Abend? Wie geht das aus gegen Rumänien?
Die Jungs, wie werden sie sich präsentieren? So geil, dass man immer so man verfällt immer so automatisch rein, dass man die dann so die Jungs nennt und so. Ja, gut. Es ist nochmal eine andere Konstellation, weil erstmal auswärts. Du hast jetzt ein gutes, sozusagen erstmal wieder, ich glaube, es war denen auch wichtig, nach Spanien erstmal ein Zeichen zu setzen. Jetzt kann es natürlich passieren, dass sie sich darauf ein bisschen ausruhen und gegen Rumänien so ein paar Prozentpunkte wieder dann fehlen. Plus halt Heimspiel für Rumänien, wenn auch ohne Fans, aber trotzdem natürlich irgendwie nochmal so ein anderes Prestigedenken dann auch bei so einem kleineren Vertreter wie Rumänien und so. Also ich glaube, das wird schon schwieriger als gegen Island, weil die irgendwie mehr brennen, habe ich das Gefühl, die Rumänen. Auch wenn sie jetzt vielleicht vom Kader her nominell nicht stärker sind oder so. Also ich glaube, das wird auch nochmal ein anderes Spiel, sowieso, aber vielleicht auch dadurch mehr Räume und das könnte uns dann wieder in die Karten spielen durch die schnellen Außen wie Gnabry und Sané. Und ich denke, wir werden es auf jeden Fall gewinnen, aber ich glaube, auf die Abwehr kommen ein paar mehr Aufgaben zu und das wird interessant sein zu sehen, wie sie die lösen. Also ob sie da dann doch vielleicht den einen oder anderen Wackler drin haben und es eben nicht zu null ausgeht. Ich glaube, das ist eher so die Kernfrage jetzt gegen Rumänien. Und das wird interessant sein. Also es ist ja auch sowieso, jetzt die EM rückt näher, jedes Spiel ist jetzt auch so ein Prüfstein für die EM. Auch wenn das jetzt die WM-Quali ist, ist ja alles ein bisschen verwirrend, aber das ist ja trotzdem auch ein wichtiges Maß jetzt auch, um zu sehen, wer präsentiert sich gut, wie funktioniert die Mannschaft generell. Also ja, also es wird interessant. Natürlich eine starke Konkurrenz heute gegen den Tatort. Ja, da muss man sich überlegen, schaut man den vielleicht eher aus der Mediathek und dann später das Qualifikationsspiel oder seppt man hin und her. Das ist natürlich geht gar nicht, das ist klar, das macht man nicht. ich würde es davon abhängig machen, wer heute ermittelt im Tatort oder im Polizeiruf. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Müsste man mal nachschauen. Vielleicht kommt er heute auch gar nicht. Es gibt ja manchmal so einen Sonntag im Monat, wo der nicht kommt. Ich schaue mal nach, ich weiß es gar nicht. Vielleicht das reichen wir mal nach der Pause nach. Ja. Das könnte ja durchaus den Ausschlag geben. Ansonsten, Henning, wie hast du eigentlich Uli Hoeneß wahrgenommen? War ja sein Debüt als Experte bei Mein RTL zusammen mit Formel 1 Flo, Florian König, der jetzt ja die Formel 1 nicht mehr macht, weil Formel 1 ist ja nicht mehr bei RTL. Wie fandst du ihn? Hast du ihn ja irgendwie noch so, hast du ihn ein bisschen verfolgt?
Ich kann jetzt schon nachreichen, dass der Tatort, meine ich, aus Wien kommt und da eine neue Assistentin, die schon mal mit dabei war, Christina Scherrer heißt die Schauspielerin, die war vor 4 Jahren schon mal Assistentin und die ist jetzt als festes Ensemblemitglied ab heute quasi mit dabei.
Nicht alles verraten hier für Menschen, die noch nicht so wissen, worum es da geht. Wie mich zum Beispiel. Aber Wien ist eigentlich immer geil. Ah, da muss ich schon überlegen, wie mache ich es, ne? Ich würde es, mal gucken. Okay. Ist ja auch danach, läuft es ja auch noch ein bisschen. 2045 ist ja das Anpfiff, dann kann man danach ja noch rübergehen.
Das stimmt. Kann die erste halbe Stunde schon mal gucken. Und dann Fußball und dann guckt man die restliche Stunde, hat man schon mal so einen Teaser vielleicht. Guckt man die restliche Stunde mal in der Mediathek nach dem Fußball.
Nee, ich würde es eher so machen. Ich würde Tatort gucken und dann zur zweiten Halbzeit das Fußballspiel angucken.
Clever. Ist auch die Frage, ob das Fußballspiel jetzt so ein Krimi wird oder ob man dann zwei Krimis hat am Abend. Das ist auch vielleicht ein bisschen zu viel für die Krimiseele. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft nicht gucken konnte, weil ich in dieser Woche in der Spätschicht hänge und deswegen arbeiten musste, während die gespielt haben. Das heißt, ich habe von Uli Hoeneß jetzt noch gar keinen Eindruck. Ich muss mich da aufs zweite Spiel konzentrieren. Ich habe es auch jetzt nicht die Experten-Szenen mir nochmal angeguckt, um ehrlich zu sein. Aber ich bin sehr gespannt, was dein Eindruck war.
Okay, ja. Läuft da nicht in der Redaktion dann irgendwo das Spiel? Also das, ich meine, gut, das ist eher eine Redaktion, die auf andere Themen sich spezialisiert. Ja. Aber trotzdem, vielleicht kann man da ja mal, RTL ist ja eigentlich eher so ein Sender, der die Themen abdeckt, über die ihr berichtet. Vielleicht kann man das ja mal so ein bisschen einstreuen heute. Das wäre für dich ja auch ganz interessant. Nee, also ich habe auch nur ganz kurz von ihm gesehen, weil ich das auch nicht kompletto verfolgt habe. Aber was ich gesehen habe, war so ein bisschen enttäuschend fast. Also erstmal fand ich, er sah relativ alt aus, ehrlich gesagt. Also man soll ja hier kein Bodyshaming machen, aber er hatte gefühlt irgendwie Tränensäcke und Augenränder, die von mehreren, vielleicht war er aufgeregt, nicht durchschlafenden Nächten zeugten. Also es sah irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen falsch geschminkt vielleicht auch. Es war sehr dunkel unter seinen Augen. Kann ja alles sein, ist ja auch okay. Und dann war es eher so, ich weiß nicht, es wirkte sehr, also er hat sehr kurze Antworten immer auch nur gegeben. Wahrscheinlich musste er das auch, damit die Werbeblöcke noch reinpassen bei RTL. Aber es war irgendwie so ein bisschen, mir hat das Feuer gefehlt. Aber das kam vielleicht auch erst nach dem Abpfiff und das Spiel hat ja auch nicht so viel Feuergelegenheiten gegeben, geboten für ihn. Also ja, vielleicht passiert heute mehr, aber es war so ein bisschen ernüchternd, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich finde, Florian König ist auch nicht so der ist halt sehr, naja, so ein bisschen, sag mal, jovial, also so ein bisschen so, also wirkt nicht wirklich locker, flockig, sondern eher so ein bisschen, ist auch sehr groß und sehr, so ein bisschen steif manchmal. Aber gut, es ist ja alles noch in der Mache. Ich finde es auch komisch, dass es bei RTL läuft, weil das hat immer, ich finde es anstrengend, weil da wirklich sau viel Werbung kommt. Und ja, das sorgt dafür, dass man jetzt nicht unbedingt so super Bock hat, dann auch sich das alles im Rutsch durchzugucken. Aber ja, naja. Heute dann gegen Rumänien das zweite Spiel, dann was sie moderieren werden. Ansonsten, WM-Qualifikation gab es ja, du hast Wien angesprochen, ein paar interessante Spiele, denn Österreich zum Beispiel hat neun Goalgetter, der auch schon in der Bundesliga sehr, sehr häufig trifft, nämlich Sascha Kalajdzic von VfB Stuttgart, der jetzt auch im Spiel gegen Schottland für die Österreicher gleich mal zwei Tore gemacht hat. Das ist schon interessant, auch wieder ein Kopfballtor unter anderem, weil er natürlich auch riesig ist, 2 Meter. Der Junge ist ja auch saujung noch, hat ordentlich Potenzial. Der wird auch nicht mehr lange bei Stuttgart spielen, befürchte ich fast.
Das kann gut sein, dass er da der weggesnackt wird von der Konkurrenz, auch von der internationalen vielleicht. Und ja, Österreich mal wieder mit einem ganz guten Team und mit einem sehr guten Mann da vorne drin. Gibt ohnehin einige Nationen, die wieder ein bisschen auf sich aufmerksam machen, etwas mehr. Auch die Türkei zum Beispiel, wenn wir gleich drüber reden, die einen sehr guten Lauf hat. Und da ist Österreich auch mit dabei, muss man im Auge behalten, vor allem den Kalajdzic, auch mit dem Alaba, also auch ein gutes Team. Haben ja auch den Sabitzer, also ohnehin eine starke Mannschaft. Und wenn der jetzt dann noch vorne so trifft wie in der Bundesliga, in der super Aufstiegssaison von Stuttgart, dann muss man die echt auf dem Zettel haben. Ist ja so ein Team, das sich immer mal qualifiziert, mal nicht immer dabei bei den großen Wettbewerben. Auch so eine Mannschaft, die immer so als kleiner Unterfavorit, also so Geheimfavorit, gehandelt wird, vielleicht mal mit einer Überraschung kommen zu können, aber die ist bisher ausgeblieben und vielleicht kommt die jetzt demnächst.
Was ich bei Österreich so geil finde, dass da echt einfach sau viele Bundesligaspieler sind, ne? Also gefühlt ist fast das komplette Team spielt in der Bundesliga. Ja. Und jetzt hast du noch irgendwie Gregoritsch, der spielt aber auch so überhaupt noch, ich weiß nicht. Aber einfach auch so, wenn dann auch so die viele, die einen Bezug zur Bundesliga haben, weil sie da mal gespielt haben oder halt noch aktiv jetzt auch spielen. Ja, Österreich ist irgendwie immer so in der Verlosung. Ja, jetzt zu den Mitfavoriten würde ich sie nicht zählen, aber ist interessant. Ich fand irgendwie, dass Kalajdzic da auch trifft, ist irgendwie interessant, dass jemand dann auch seine Serie, so, die er in der Liga hat, auch in der, im Internationalteam fortsetzen kann. Das ist immer irgendwie bemerkenswert. Und aus Hertha-Sicht fand ich super, dass Radonjic für Serbien eingewechselt wurde zur Halbzeit gegen Portugal. Und dann erstmal zwei Buden vorbereitet hat. Also Serbien lag hinten 2-0 oder 0-2 gegen Portugal und hat dann noch 2-2 gespielt am Ende. Unter anderem, weil Radonjic zwei Tore vorbereitet hat, die dann noch zu 2-2 bedeutet haben am Ende. Und in dem Spiel übrigens auch, das verstehe ich auch wirklich nicht, ne? Gab es dann noch am Ende eine Situation, wo Cristiano Ronaldo zum 3-2 noch einschiebt. Der Ball ist eindeutig hinter der Torlinie, aber der Schiedsrichter gibt das Tor nicht. Jetzt kann man sich fragen, hä, es gibt doch die Torlinientechnik. Nein, in der WM-Qualifikation gibt es die offenbar nicht. Und es gibt auch keinen Videoschiedsrichter. Jetzt frage ich mich, warum nicht? Ich verstehe es einfach nicht, warum in allen Wettbewerben mittlerweile, selbst in der portugiesischen Liga sonst wo, ja, wenn Funchal gegen Coimbra spielt, gibt es einen Videobeweis. Aber bei einer WM-Qualifikation zwischen Portugal und Serbien gibt es keinen Videobeweis und auch keine Torlinientechnik. Why?
Zumal ja die Spiele jetzt auch dann nicht im hinterletzten Stadion der Länder sind, sondern meistens in den größeren Stadien, die ja doch ausgestattet sein könnten mit der Technik dafür. Aber, also ich kann es verstehen, dass jetzt in der Euroleague oder in einer vielleicht neu stattfindenden Conference League, über die wir noch reden werden, wenn jetzt da wirklich Stadien dazukommen, die nicht so sehr der Profi-Ausstattung entsprechen, dann kann ich verstehen, wenn es da wahnsinnig viele Spiele sind in der ersten Runde, dass man da jetzt nicht einen Videobeweis macht oder die Torlinientechnik, wenn man da noch alles installieren müsste erst. Aber bei so einer WM-Quali, zumindest eine Torlinientechnik, die es ja schon Jahre vor dem Videobeweis flächendeckend gab, müsste man da erwarten. Und vielleicht sind es zu viele Spiele für ein VAR, für den Videoschiedsrichter, dass man da jetzt immer drei Leute noch im Keller von Köln oder von sonst wo hat. Aber das ist eigentlich ein Schiedsrichterfehler, der nicht mehr stattfinden sollte heutzutage. Das ist, weiß ich, aus den Zeiten vom Wembley-Tor 1966, da hat sowas noch stattgefunden. Aber mittlerweile ist die Technik ja weiter und sollte eigentlich in solchen Spielen eingesetzt werden. Also ich kann da verstehen, dass Cristiano Ronaldo auch sauer war. Und natürlich freut es, die Serben freut es und die nehmen es so mit. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Mal wird sowas gegen einen, mal für einen entschieden, sagt man dann als serbischer Nationaltrainer wahrscheinlich. Aber ja, die Technik soll ja zu mehr Fairness führen und das hat hier nicht funktioniert, also weil sie auch nicht eingesetzt wurde. Da kann die Technik natürlich nichts
tun. Ja, richtig. Ja, aber gibt es da nicht immer noch einen Torlinienrichter oder zumindest der Seitenlinie müsste das ja irgendwie checken, weil er dann auf der Höhe stehen muss und so.
Ja.
Ist nicht passiert. Cristiano hat ihn dann auch richtig schön, ist richtig auf ihn zugerannt noch und hat sich an ihn so lautstark bepöbelt, hat alles nichts gebracht, also das Tor wurde nicht gegeben. Aber Portugal, finde ich, hat eine Mannschaft mit dabei, der jetzt auch wieder mit Bruno Fernandes und vielleicht mittlerweile, die sind amtierende Europameister nach wie vor, das vergisst man ja auch ganz gerne. Ja. Aber da kommen jetzt auch Spieler nach, die CR7 irgendwann dann auch mal ersetzen können und so. Und die haben auch wieder auf jeden Fall, die werden wörtlich mitreden, auch bei der Europameisterschaft, ziemlich sicher. Diego Jota oder wie auch immer ausgesprochen wird, das hat ja auch jetzt einen Doppelpack geschnürt und so. Also das sind alles hochveranlagte, talentierte, gute Techniker, dazu kommt bei Portugal ja auch immer so ein Kampfeswille noch und so. Das kann sie wieder weit tragen, muss man erstmal abwarten natürlich auch, ne? Weil CR7 jetzt ja auch so ein bisschen in die Jahre kommt, auch bei Juve jetzt nicht mehr so diese Riesenerfolge feiern kann. Aber ja, mal sehen. Also kann ja auch ein Vorteil sein, wenn er jetzt gar nicht so viele Spiele hat diese Saison, dass er dann ein bisschen ausgeruht in die Europameisterschaft geht, die er dann relativ nahtlos anknüpft an die Champions League Endrunden und so. Ja, werden wir sehen auf jeden Fall. Du hast die Türkei schon angesprochen. Die hatte man lange Zeit nicht mehr auf dem Zettel, weil auch gar nicht mehr so erfolgreich. Und jetzt gewinnen sie immerhin die ersten beiden WM-Quali-Spiele gegen Holland und Norwegen. Auch eine starke Gruppe da übrigens.
Ja.
Und setzen so ein kleines Ausrufezeichen mal wieder auf internationalen Parkett. Und ja, da könnte man sich auch mal anschauen, wie das weitergeht mit der Türkei. Durchaus interessant. Und ich war ein bisschen überrascht. Ja,
nee, der Burak Yilmaz, der hat, ich glaube, 2 oder 3 Tore sogar gemacht gegen die Niederlande im ersten Spiel. Und der ist ja vom OSC Lille in Frankreich, die ja doch der stärkste Konkurrent von PSG sind. Waren ja lange Zeit erster Platz. Jetzt mittlerweile sind sie punktgleich mit PSG und auf Platz 2. Aber das ist, da profitieren die Türken wahrscheinlich auch von, dass der da gerade eine sehr gute Saison spielt in seinem Verein und das jetzt auch auf die Nationalmannschaft übertragen konnte. Ist ja die Hoffnung auch vielleicht, dass Radonjic ein bisschen was zu Hertha mitbringt von diesem Punktgewinner gegen Portugal und den beiden Vorlagen. Also
Hauptsache ja. Keinen positiven Corona-Test.
Stimmt, das Einzige, was man nicht mitbringen sollte. Vorm Länderspiel. Aber ja, die Türkei hatte ja immer eine ganz gute Mannschaft, konnte das aber nie so zeigen in den Spielen und in den Turnieren vor allem. Immer relativ früh raus, bis auf wenige Ausnahmen. Ich meine, es gab mal so ein Viertelfinale gegen die Türkei bei irgendeiner Europameisterschaft. Ich bin jetzt gerade überfragt. Aber ja, auch eine Mannschaft, die das jetzt vielleicht mal auf die Straße kriegt, die PS, wie man so schön sagt.
Ja, wird man mal abwarten. Çalhanoğlu auch wieder getroffen, der ja auch jetzt in Mailand ja spielt, schon längere Zeit und so. Und dann auch da immer mal wieder so auftrumpft mit seiner Klasse.
Und ja, Söyüncü hat auch ein Tor gemacht. Kopfball nach einer Ecke. Ehemalige Freiburger. Ist mittlerweile in Leicester. Ja, starke, starke Mannschaft. Und auch in der Gruppe jetzt gegen Holland und Norwegen. Und da die beiden Spiele schon mal zu gewinnen, das ist ja also für die Hinspielserie schon mal ein Wahnsinnspfund.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Champions League-Finale findet ja dieses Jahr in der Türkei statt, im Atatürk-Stadion zu Istanbul, wenn ich mich nicht täusche. Ja, auf jeden Fall ist die Türkei da sehr gut gestartet und die Niederlande, Holland, zunächst eben nicht so gut, weil verloren gegen die Türkei, aber jetzt im zweiten Spiel haben sie dann Litauen geschlagen mit 2-0 und dieses Spiel war besonders, weil im Amsterdamer Stadion befanden sich Überraschung, plötzlich 5000 Fans und die sind da nicht einfach so reingestürmt und haben das besetzt, das Ding, nein, die sind da regulär rein und das Ganze war ein Modellversuch, mit Schnelltests wurde da gearbeitet und das ist auch Teil jetzt eines Forschungsexperimentes, wo Wissenschaftler untersuchen, wie sich da Aerosole zum Beispiel während so eines Spiels verbreiten oder auch nicht. Und diese 5000 Fans waren da ganz normal eigentlich, dicht gedrängt, ohne Maske. Also das scheint dann alles dann irgendwie auch zu gehen, wenn du da negativ getestet worden bist. Okay, mal sehen. Also ja, hoffen wir mal, dass das gut geht. Toi, toi, toi. Ja? Die sahen auf jeden Fall aus wie ganz normale, verrückte holländische Fußballfans mit diesen Kroketten, die man sich da mal holen kann in Holland und ein Bierchen auf der Tribüne wurden da die beiden Tore gefeiert von Holland. Und was auch interessant war bei dem Spiel mit Stéphanie Frappart, eine Französin, gab es die erste Frau, die ein WM-Qualifikationsspiel gepfiffen hat als Schiedsrichterin. Also das eine Premiere, zwei Premieren also bei diesem Spiel, dass Holland 2-0 gewonnen hat.
Ja, diese ganzen Modellversuche, die gibt es ja auch in anderen Bereichen, sind natürlich auch ein Stück Hoffnung. Es gibt jetzt in der Philharmonie in Berlin, gibt es bald ein Konzert, wo auch ein bisschen Publikum zugelassen sein wird. Und dann gibt es, glaube ich, auch in der Berliner Clubszene, die ja doch international renommiert ist, auch einige Clubs, die da versuchen, Modelle auszuarbeiten, wie könnte in der ersten Nach-Corona-Zeit quasi, wir könnten Clubbesuche da aussehen. Ich finde, das ist ein Bereich, wo man sich so am wenigsten vorstellen kann. Ich glaube, wir alle haben so eine Idee, wie Restaurantbesuche aussehen können. Das war ja im letzten Sommer auch schon alles möglich. Aber Club ist doch irgendwie ein Feld, wo ich das Gefühl habe, die sind noch 3 Jahre zu einfach. Und das geht natürlich nicht, also für viele finanziell. Und also, dass da jetzt in allen Bereichen quasi überlegt wird und auch versucht wird und getestet wird, wie verteilen sich Dinge, wie kann man Luft filtern und austauschen. Ich meine, es wäre auch schön, wenn einfach in Clubs bessere Luft wäre nach Corona, weil die häufig mal ausgetauscht wird. Aber Ja, auch im Fußball so ein Modellversuch, ich glaube, das ist wichtig, kann natürlich voll nach hinten losgehen und dann ist der Mensch da so ein bisschen Versuchskaninchen gewesen. Aber ich finde, das gehört zur Hoffnung auch dazu, dass man sich überlegt, wie kann es in so Massenveranstaltungen weitergehen und wie kann das funktionieren und wie kann auch da die Technik helfen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen.
Das Prinzip Hoffnung. Leuchtstreifen aus der Nacht. Sang ja schon einst Herbert Grönemeyer. Und ja, vielleicht kommt bald nicht nur der Videobeweis auf dem Feld zum Einsatz, sondern auch auf den Tribünen, dass sozusagen durch intelligente Technik nachverfolgt werden kann, wenn jetzt der Fan am Block B auf Platz 23 sein Aerosol in die Luft gesprüht hat beim Torjubel, dass dann genau nachverfolgt werden kann, weil das sichtbar gemacht wird, wo diese Aerosole hingehen. Und dass dann eben jemand eingreift von außen und sagt, stopp, hier einmal kurz, hier Block EJ, Reihe 23, muss komplett einmal raus, einmal bitte nach Hause, denn hier gab es gerade einen positiven Fall. Wer weiß. Wir machen darüber Scherze, es ist natürlich insgesamt noch immer nicht so lustig, aber ich gebe dir recht, man sollte jetzt langsam natürlich auch mal kommen, das ist ja auch, passiert ja auch, reinkommen in diesen Modus, dass wir irgendwie auch wenn es immer so bescheuert klingt, aber mit dem Virus irgendwie leben müssen und Lösungen finden müssen, ohne jetzt radikal aufzumachen, darum geht es gar nicht, aber eben mit den vorhandenen Mitteln, die wir haben, nämlich Testen, also Schnelltests vor allen Dingen, es möglich zu machen, dass wir Bereiche des Lebens, wie wir es kannten, wie es mal normal war, wieder zurückbekommen. Und das passiert jetzt ja auch in einzelnen Städten, wie Tübingen zum Beispiel, Rostock sowieso, ist ja schon längere Zeit der Vorreiter, wobei die ja gar nicht so krasse Konzepte gefahren sind, sondern einfach sich an viele Sachen konsequent gehalten haben. Aber die haben zum Beispiel auch sehr viel getestet früh. Und das wird jetzt nach und nach natürlich immer stärker kommen. Und weil es ist ja natürlich keine Alternative, ständig von einem Lockdown zum nächsten zu hüpfen und dann wieder alles dicht zu machen. Das können wir auf Dauer einfach nicht durchhalten. Und ja, also es ist jetzt wirklich an der Zeit, da Konzepte zumindest zu entwickeln und auszuprobieren und dann auch zu sagen, okay, so und so können wir es machen. Und ja, also ich glaube, man kann jeden verstehen, der auch zum Beispiel einen kleinen Laden hat, der sagt, warum darf ich hier nicht aufmachen mit einem gescheiten Hygienekonzept, mit vielleicht einem negativen vorgewiesenen Test, wenn andere Sachen hier schon seit geraumer Zeit gehen, ja, und Supermärkte zum Beispiel komplett offen sind und so. Da kann man, glaube ich, mittlerweile wirklich jeden kleinen Galeristen und ja, Einzelhändler verstehen, bei dem es natürlich um die Existenz geht. Aber es ist eine schwierige Gesamtsituation nach wie vor. Ich glaube, so kann man es sagen. Ja, und mit diesem kleinen Exkurs verabschieden wir uns in die Pause, würde ich sagen, oder?
Ja.
Strecken uns nochmal und reden dann nochmal über eine herausragende optische Veränderung bei Henning Schneider, ja, die sich ergeben hat jetzt in dieser Woche, die mich vom Hocker gehauen hat, meine Damen und Herren. Welche das ist, das hören Sie gleich nach der Pause. Bleiben Sie dran.
Bis gleich.
Jetzt geht der ganze Spaß wieder los, pass auf. Und jetzt geht doch auch die Frage, du kannst sie doch jetzt nicht drei Länderspiele hintereinander. Ich halte von dem Nation Cup einen Scheiß, das ist eine Witzveranstaltung. Interessiert mich nicht.
Bina Ati Venit in Napoila Double Top al Football Lului Podcast. Ja, das war rumänisch, meine Damen und Herren. Rumänisch war das. Willkommen zurück hier, also zur zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Und der Mann davor, das war kein Rumäne, das war Rainer Kali Galmund, der ja einst im Doppelpass schon so herrlich über überflüssige Wettbewerbe hinwegzog mit seinem unverwechselbaren Stil. Und ja, mein Name ist Leon Ginzel, damit hätten wir die Personalien fast geklärt, denn Henning Schneider ist noch am anderen Ende der Leitung zugeschaltet. Hallo Henning, und du hast eine optische Veränderung vorgenommen, die ich dem geneigten Publikum kurz mal vorstellen möchte, denn Henning, du hast dich um mehrere Gramm erleichtert. Jetzt könnte man überlegen, na, was hat er gemacht? Vielleicht doch mal am Bauch, vielleicht ein bisschen was wegmachen lassen oder so. Nein, Henning hat weiter oben angesetzt, am Haarschopf, denn er war beim Coiffeur und hat sich das Haupthaar etwas wegsäbeln lassen. Henning, wie viele Zentimeter sind es gewesen?
Das sind bestimmt 5 Zentimeter gewesen, würde ich sagen. Ich finde es schwer zu schätzen, aber die lagen vorher auf der Schulter auf, waren viel zu lang und außer jeder Form rausgewachsen. Und jetzt ist wieder Form drin, sie sind deutlich kürzer, so etwas übers Ohr, würde ich sagen. Und ja, ich bin sehr glücklich damit. Ich finde vor allem, wenn man sich so durchs Haar fährt, es ist einfach ein völlig anderes Gefühl. Das ist gar nicht viel ab vielleicht, aber man hat einfach das Gefühl, da ist kaum noch was da. Also im direkten Vergleich.
Ja, und du bist auch einfach wieder schneller unterwegs, ne? Weil du ein bisschen aerodynamischer jetzt auf dem Fahrrad auch sitzt zum Beispiel. Du kannst beim Spazierengehen legst du 1-2 km/h zu, weil du nicht mehr so viel Matte hast. Das hat natürlich grundlegende Auswirkungen auf dein gesamtes Leben. Und ja, schön, dass du es geschafft hast. Das heißt, wie hat dein Friseur oder deine Friseurin dich in Empfang genommen, als sie dich gesehen hat? Kennt man sich oder war das jetzt eher ein komplett neuer?
Ich bin seit 10 Jahren, würde ich sagen, bei diesem Friseur, seit ich in Berlin wohne. Und deswegen kennt man sich. Also wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, aber trotzdem wiedererkannt. Und ich bin jetzt auch kein so regelmäßiger Friseurgänger. Ich glaube, es gibt viele Leute, die machen sich beim Termin, nach dem Termin, wieder den nächsten Termin schon. Also man hat ja irgendwie so einen 6- oder 8-Wochen-Rhythmus. Ich glaube, viele machen sich so den Termin schon wieder und das mache ich nicht so und irgendwann nervt es mich. Dann denke ich, ich könnte mal wieder zum Friseur gehen und 3 Wochen später rufe ich da mal an. Und dann, also es ist häufig vielleicht 3-mal im Jahr und trotzdem kannte er mich und haben uns nett unterhalten. Natürlich fragt man so ein bisschen beklommen, wie es denn so läuft, nachdem die 3 Monate zumachen mussten und das Jahr davor ja auch nicht so gut war. Aber es gibt den Friseur noch, das ist ja das Wichtigste und er hat auch an der Schere abgeliefert.
Sehr schön, hat er zelebriert, den Schnitt. Wo ist der, in welchem Bezirk, wenn ich fragen darf?
Der ist in Kreuzberg 61, also dem etwas bürgerlicheren Teil, so Bergmannstraße die Ecke.
Ah ja, da hast du ja mal gewohnt, stimmt, ich erinnere mich. Hast ja schon auch einige Kieze mitgenommen in deiner Berliner Karriere mittlerweile. Ja, okay, gut, schön, nee, freut mich. Sieht frisch aus, sieht fresh aus, der Frühling kann kommen, auch für Henning Schneider. Und ja, ein kleines Makeover wird auch die Champions League bekommen, um hier mal thematisch wieder einzuleiten in unsere Fußball Ausrichtung dieses Podcastes, denn die Champions League soll ab der Saison 2024-25, ist noch ein bisschen hin, aber trotzdem soll sie ab dieser Saison ein ziemlich, ja, vollumfängliche Reform bekommen. Das wird am kommenden Mittwoch nämlich entschieden, wenn der UEFA-Exekutivrat, also UEFA-Exekutivkomitee tagt, dann soll diese Reform durchgewunken werden und die hat es wirklich in sich. Wir haben das mal für euch aufgedröselt und werden dann gleich auch noch auf die Europa League eingehen und die Europa Conference League, denn die werden sogar schon ab der nächsten Saison sich grundlegend ändern und die Conference League wird ja neu dazukommen als dritter europäischer Wettbewerb. Aber wir wollen erstmal auf die Champions League eingehen, weil das eben jetzt am Mittwoch entschieden wird und auch eine Signalwirkung hat, dann auch auf die Europa League zum Beispiel. Und es wird bei der Champions League dann so sein, ab 2024-25, so die Pläne zumindest, soll die Gruppenphase komplett abgeschafft werden und stattdessen eine, ja, letztendlich eine große Liga aufgebaut werden mit 36 Clubs. Das sind auch 4 mehr als bisher in der Champions League spielen. 36 Clubs in einer gesamten Liga und jeder Club hat dann 10 Spiele. Die werden dann ausgelost, die Gegner aus 4 Lostöpfen. Und diese 10 Spiele sind also auch nochmal mehr, als man sonst in der Gruppenphase hat. Und ja, also das ist sozusagen ein komplett neuer Modus da, bevor es dann in die K.O.-Phase geht. Vom Gefühl her, Henning, wie würdest du das bewerten erstmal, dass das jetzt so ein bisschen aufgebläht wird und auch komplett neuer Modus jetzt mit diesem Ligasystem?
Ich finde es eine ganz seltsame Vorstellung, jetzt gerade in der Phase, wo alle sich über zu viele Spiele beklagen, da mehr Spiele zu fordern. Ich meine, natürlich momentan ist es gerafft, einfach weil im letzten Jahr der Spielplan völlig durcheinander gewirbelt wurde. Aber trotzdem sieht man jetzt ja gerade, was passieren kann. Und selbst der aktuelle Spielplan ist ja eigentlich viel zu voll. Wenn es dann so ein Nachholspiel gibt, wie jetzt, weiß nicht, Bremen-Bielefeld, da muss man dankbar dafür sein, dass die beide nicht Champions League spielen, weil sonst wäre es kaum möglich gewesen, da einen Termin zu finden. Und das war jetzt ein Schneechaos und nicht Corona oder sowas. Das kann ja auch immer noch mal passieren. Und also jetzt gerade zu beschließen, wir machen jetzt mal statt 6 Spielen 10 Spiele, das fühlt sich ganz komisch an. Und die Champions League gibt es ja, also ich glaube, seit 1992 in der jetzigen Form. Ja, ich weiß nicht, wer davon, die Frage ist immer, wer profitiert von sowas? Und es ist, je breiter der Kader, desto leichter steckst du natürlich sowas weg. Und das ist für Mannschaften, die jetzt selten sich es schaffen, sich zu qualifizieren für die Champions League, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Gladbach diese Saison, und die es dann mal, mal wagen, ist natürlich dann das eine ganz andere Herausforderung, da 10 Spiele zu haben statt 6 Spiele, die dann zusätzlich dazukommen bei so einer Dreifachbelastung. Also, ja, ich finde es schwierig. Was hast du gedacht, als du davon gehört hast?
Ja, man muss ja auch erstmal so ein bisschen reingehen, vielleicht wer sich auch qualifiziert. Das ist ja auch nochmal ganz spannend, weil das spielt ja auch mit damit rein, wer davon profitiert, ne? Also bisher ging es ja hauptsächlich um die UEFA-Fünfjahreswertung und den Koeffizienten, der da sozusagen dann auch dann ausweist, welche Liga wie viele Startplätze bekommt. Das wird jetzt ein bisschen geändert. Also es kommen ja sowieso schon mal 4 neue Clubs auf jeden Fall noch dazu dann, weil es sind dann ja statt 32, 36. Und die sollen dann über eine neu geschaffene 10-Jahreswertung sich auch qualifizieren können, zumindest im großen Teil. Ein Startplatz wird wahrscheinlich an Frankreich noch zusätzlich gehen, aber 3 der 4 neuen Startplätze soll dann über diese 10-Jahreswertung rausgehen. Das heißt, das könnte dann auch größere Clubs mit einbeziehen, die zum Beispiel mal in einer Saison schwächeln. Ja, ich nehme jetzt mal Manchester United oder so, die vielleicht in der Liga nur 7. oder 8. werden. Die könnten sich dann über die 10-Jahres-Wertung, weil sie eben schon früher Punkte gesammelt haben, könnten dann doch wieder mit dabei sein. Das heißt, es bevorzugt natürlich grundsätzlich erstmal Clubs, die eh schon ja häufig dabei sind und Cash haben und die dann nochmal die Möglichkeit haben, sich wieder da rein zu begeben. Und so wird es natürlich immer irgendwer exklusiver und jemand Neues kommt nicht wirklich rein in diese Verlosung. Das ist auch eine Kritik, die von außen kommt, wo es dann eher heißt, man könnte doch wirklich echte Meister, was heißt der Champions League, noch dazu reinpacken in den Wettbewerb, wenn man es eh schon aufbläht, dass man einfach aus kleineren Ligen noch die Meister dazu bringt und zum Teilnehmerfeld dann eben dazu addiert. Also das ist eine Diskussion, die da eine Rolle spielt. Und dann eben die generell mehr Spiele. Es sind 100 Spiele mehr, 4 mehr pro Clubs, die dann auch im November, Dezember ausgetragen werden. Das heißt, der Kalender wird einfach immer voller und immer voller. Und also es ist einfach, also die Losung scheint ja zu sein, Hauptsache mehr Spiele, weil dann auch mehr TV-Gelder generiert werden können und also auch mehr Einnahmen da sind. Und dann die großen Clubs vor allen Dingen sagen, okay, geil, können wir auch mehr einnehmen und dementsprechend besser planen, weil wir eh ziemlich hohe Ausgaben haben. Hat man jetzt ja in der ganzen Corona-Krise gesehen, das fällt mir jetzt auf die Füße, weil bei den Geisterspielen, gut, fallen viele Zuschauernamen weg, aber auch als gar nicht gespielt wurde, war das natürlich Worst-Case-Szenario, weil dann eben auch keine TV-Gelder gezahlt werden konnten. Und gerade die größeren Clubs, die profitieren natürlich davon, weil sie dann einfach statt bisher 6 Spiele, die sie vermarkten konnten, 10 Spiele vermarkten können. Und es gibt auch zum Beispiel Watzke, der sagt von Borussia Dortmund, dieser neue Modus ist die einzige Alternative zu einer Super League, die ja auch immer wieder im Gespräch war, also wo dann wirklich ein exklusiver europäischer Club-Zirkel zusammentrifft und die spielt statt der nationalen Liga letztendlich. Also, ja, weiß ich nicht. Es ist sehr merkwürdig und es wirkt so ein bisschen wirklich frei nach dem Motto, okay, wir bauen da jetzt ein bisschen was um und machen alles irgendwie nur noch komplizierter und größer und aufgeblähter und können dann hauptsächlich mehr TV-Slots noch vermarkten. So.
Ja, auf mich wirkt das jetzt fast mit dieser Superliga, die ja doch auch sehr medial präsentiert wurde, zu einem Zeitpunkt, wo es so schien, als ob das noch gar keiner wissen dürfte, als wäre es so eine Androhung, wir machen jetzt das und das will natürlich niemand. Und jetzt wird die Champions League reformiert und dann sagt man, ja, aber das, also, da sind wir jetzt auch nicht so glücklich mit, aber das kann man jetzt, es ist die einzige Möglichkeit, wie man quasi die Super League verhindert. Es ist fast, als wäre diese Super League nur so ein Schreckgespenst, das so in den Raum gestellt wurde. Das könnte das Szenario sein. Und wenn ihr das nicht wollt, dann akzeptiert es die Champions League Reform. Also, ist halt die Frage, ob das überhaupt umgesetzt werden sollte, jemals, diese Super League. Ja, Es wird halt immer schwieriger, sich da oben um reinzukämpfen als kleine Mannschaft.
Richtig, nur ganz kurz den Punkt, den du gesagt hast, das ist ja vollkommen richtig. Also es ist eher so ein bisschen die Super League jetzt in einem anderen Anstrich, so ein bisschen anders aufgebaut. Letztendlich ist es ja genau das. Und die Frage ist ja, also der Anlass war ja auch mehr Spannung reinzubringen, weil immer auch die Kritik war, die Gruppenphase ist nicht wirklich spannend, weil eigentlich schon klar ist, wenn Bayern und weiß ich nicht, Chelsea in einer Gruppe spielen, dann noch Lazio Rom und Dynamo Bukarest oder so, dann ist klar, dass sich Bayern und Chelsea durchsetzen und der Rest ist eher langweilig. So, also um halt mehr Spannung reinzubringen. Ja? Die Frage ist, bringt das wirklich mehr Spannung jetzt, diese 10 Spiele, die ausgelost werden? Weiß ich nicht. Es ist vielleicht ein bunteres Match-Design, was dann entsteht. Also es geht halt mehr bunt durchgewürfeltere Spiele als vorher, mag sein, aber wirklich spannend ist es dann ja nicht unbedingt. Also wo Spannung aufgekommen ist, war ja im letzten Jahr, als dann in Lissabon im Turniermodus gespielt wurde. Ich meine, vielleicht sollte man sowas eher mal andenken, dass solche Verfahren eher, also solche Regeländerungen oder Reformen dann was bringen könnten. Also so eine Art Abschlussturnier oder so, keine Ahnung, weil so ist es ja echt ein bisschen Hanebüchen und wie du schon sagst, einfach nur die Super League in einem anderen Gewand. So.
Wobei natürlich die Spannung, die dann entsteht, wie letztes Jahr in Lissabon, so ein bisschen auf Kosten des Gedankens geht, dass der Bessere sich durchsetzen soll. Also das Hin- und Rückspiel ist ja schon auch ein Modus, in dem extra quasi 180 Minuten gespielt werden, damit es wahrscheinlicher ist, dass die wirklich bessere Mannschaft sich durchsetzt am Ende. Und es war ja doch so, dass Leipzig dann auch im Halbfinale stand, weil es eben nur ein Spiel gab. Und das ist ja dann quasi wie im DFB-Pokal, wo man sagt, da kann alles passieren, der Pokal hat die eigenen Regeln. Dann verlieren die Bayern halt auch in Kiel. Ist die Frage, ob sie mit Hin- und Rückspiel gegen Kiel auch rausgeflogen wären.
Ja gut, aber es ist die Chance, an kleineren Teams eben auch mal eine Chance zu geben. Und vor allen Dingen hast du nicht dieses unsägliche, die Auswärtstorregel, was ja völliger Scheiß ist manchmal, weil es einfach oft zu viel taktischen Überlege spielt. Und wenn du nur ein Auswärtstor machst als Spitzenklub, dann hast du halt schon super gute Karten, weiterzukommen. Also ich finde, das finde ich schon eine wichtige, interessante Überlegung zumindest mal, so ein Turnier oder so ein Wettbewerb dann in so einem Turniermodus am Ende auszuspielen, weil, also, es schafft einfach mehr Spannung und letztendlich wäre das ja auch ein Argument zu sagen, gut, dann müsstest du bei der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft die K.O.-Spiele auch in Hinterrückspiel austragen, damit da das bessere Team gewinnt. Das ist ja auch bescheuert.
Ja, das stimmt. Und es ist auch, ist ja auch die Frage wirklich in dieser Abwägung, soll das vermeintlich bessere Team weiterkommen oder soll einfach das vermeintlich schlechtere Team auch die Chance haben. Und ich meine, die Spannung entsteht ja dadurch, dass man eben nicht vorher weiß, wer sehr wahrscheinlich weiterkommt, sondern dass halt alles passieren kann. Und es ist natürlich, als Favorit möchte man natürlich am liebsten so eine World Series mit 7 Spielen spielen, wo man Best of 7 dann weiterkommt. Also je mehr Spiele man macht, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass das stärker besetzte Team weiterkommt, also auch, dass das Team mit mehr Geld weiterkommt. Und es ist eben die Frage, was möchte man? Und mehr Spannung war auf jeden Fall letztes Jahr in Lissabon. Als jetzt wahrscheinlich wieder in den nächsten Jahren mit Hin- und Rückspiel.
Ja, zumal, du hast es ja gerade gesagt, es setzt sich bei den Hin- und Rückspielen ja dann eher derjenige durch, der den breiteren Kader hat oder die höhere Qualität vielleicht hat. Und das wollen natürlich die großen Clubs. Ja, das ist ja klar. Sie wollen natürlich die Planungssicherheit haben, möglichst weit zu kommen, um halt ihre teuren Transfers und teuren Kader gegenzufinanzieren. So. Und deswegen wird jetzt ja auch dieser Modus überhaupt angestrebt, weil sie mit mehr Spielen natürlich schon mal grundsätzlich mehr Einnahmen haben. Ja? Wobei ich mich dann immer frage, wird das nicht letztendlich nivelliert, weil dann haben alle mehr Geld, so mehr oder weniger, und dann wird auch wieder mehr Geld für Transfers ausgegeben wahrscheinlich. Und dann hast du am Ende auch ein Nullsummenspiel. Also weiß ich gar nicht, ob das jetzt so viel bringt, also ob diese Rechnung überhaupt aufgeht. Aber Fakt ist, das, was du vorhin auch nochmal sagtest, dass die Chance als, keine Ahnung, Feyenoord Rotterdam oder als Austria Wien vielleicht mal in so einen Wettbewerb reinzugehen und auch mal längere Zeit sich festzusetzen und auch mal die Chance zu haben, okay, da oben mitzuspielen, ein bisschen mehr Einnahmen zu generieren und dann auch ohne einen Investor von außen mal ganz natürlich zu wachsen, die wird halt immer schwieriger. So, die kleiner, die Chance, ja, die besteht dann quasi gar nicht mehr. Und das ist natürlich dann ziemlich kritisch.
Und ein Ziel dahinter der Initiatoren der Idee ist ja auch, dass man mehr Spiele hat mit zwei namhaften Gegnern gegeneinander, weil das als Topspiele eben vermeintlich die spannenderen Spiele sind, was ja überhaupt nicht so sein muss. Also es ist ja immer gut zu sehen, wenn man zwei Mannschaften hat, die auf Augenhöhe gegeneinander spielen, dann entsteht Spannung, weil wenn jetzt ein Top-Club gegen einen Underdog spielt, kann es natürlich sein, dass der Top-Club stolpert, aber in der Regel wird das nicht passieren, in der Regel sind das langweilige Spiele, weil der eine muss irgendwann nicht mehr, der andere kann irgendwann nicht mehr. Und die spannenden Spiele entstehen, wenn zwei Mannschaften auf Augenhöhe sich begegnen. Und das ist dann eigentlich egal, ob das auf Top-Niveau ist oder auf einem niederen Niveau. Also wenn sich jetzt zwei Mannschaften begegnen, die auf Augenhöhe gegeneinander spielen und die nicht im Top-Niveau spielen, dann kann das genauso ein spannendes Spiel werden. Es kann auch viel spannender werden, weil die vielleicht mit offenem Visier gegeneinander spielen, als jetzt ein Spiel, weiß ich nicht, Paris gegen Liverpool. Das kann eine sehr langweilige Partie werden, wenn beide vielleicht abwartend agieren. Und es heißt nicht, dass mit zwei großen Namen automatisch Spannung oder ein besseres Spiel aufkommt. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Bereitschaft bei den Zuschauern, sich so Partien kleinerer Mannschaften anzugucken, abnimmt in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, dass man die Leute nur noch mit großen Namen aus der Reserve lockt. Aber da werden wir vielleicht bei den kleineren Wettbewerben noch drauf kommen. Meine große Frage ist, wer guckt sich das alles an? Also immer mehr Spiele. Und ich meine, jetzt gerade haben wir eine Zeit, es liegt an Corona, an der Pandemie, dass der Spielplan gerafft ist. Aber man kann quasi jeden Tag Fußball gucken. Also du hast Freitag bis Montag hast du erste, zweite Bundesliga. Dann war Dienstag, Mittwoch Champions League, Donnerstag Europa League und Freitag geht schon wieder die Bundesliga los. Also ja, wer guckt das alles am Ende des Tages?
Ja, absolut, bin ich vollkommen bei dir und ein super wichtiger Punkt, weil sowas kann sich natürlich auch totspielen. Ne? Also du kannst natürlich irgendwie einen Sport auch kaputt machen dadurch, dass du ihn in absoluter Masse raushaust, anstatt in eine Klasse zu bieten. Und je häufiger und je mehr das läuft, desto ermüdender wird es ja irgendwann auch. Das merkt man ja selbst bei sich schon, wenn man sich so denkt, boah, jetzt schon wieder irgendwie unter der Woche englische Woche und dann jetzt Bundesliga. Da hast du ja irgendwann auch keinen Bock mehr, bist ja dann irgendwann auch hast du keinen Reiz mehr, dass du einschaltest, weil du denkst, boah, ja, ist jetzt auch nicht so geil, mir jetzt nochmal das 10. Spiel innerhalb von 2 Wochen anzugucken, du bist ja irgendwann auch durch. Ich meine, die größten Nerds, die werden sich das natürlich auch noch reinziehen und das geil finden, dass sie jeden Tag Fußball gucken können, aber ist es wirklich so geil? Weiß ich nicht. Also das verliert halt einfach schnell ja, den Thrill und den Reiz, wenn du überflutet wirst damit. Und total wichtiger Punkt. Und man muss halt auch aufpassen, dass diese Champions League-Reform nicht dazu führt, dass es eigentlich nur so ein Wettbewerb ist, um halt seine Einnahmen sozusagen safe zu machen und letztendlich egal ist, ob da jetzt, wie weit man kommt, weißt du, so nach dem Motto. So, Hauptsache, wir sind dabei, haben unsere 10 Spiele safe, dann qualifizieren wir uns vielleicht noch fürs Achtelfinale, können wir gleich noch mal drüber sprechen, wie man das dann überhaupt genau macht in diesem Liga-Modus. Und dann in der K.O.-Phase, klar, verdienen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld, so, aber Hauptsache, wir sind erstmal dabei und haben unseren Grundstock, den wir auf jeden Fall ja brauchen, um unseren Kader zu finanzieren. Und das, dann verliert das ja auch so dieses Besondere, weißt du?
Total. Und es ist ja ohnehin so, dass die Champions League so ein bisschen der Gradmesser für die Top-Clubs geworden ist. Also das sind ja die Mannschaften, die in der Regel Meister werden. Ich meine, jetzt ist es in Frankreich ein bisschen spannender mit Lille, die da Paris ärgern. Aber die nationale Meisterschaft, der nationale Pokal zählen ja in den großen Ligen kaum noch was für die Leute. Ich meine, für Liverpool war die Meisterschaft jetzt riesig nach 30 Jahren. Aber es ist ja schon so, dass wenn da so ein Investor einsteigt, bei Paris zum Beispiel, da zählt jetzt die Champions League gewinnen. Und wenn das nicht passiert, dann ist da der Erfolg gleich null. Oder zumindest nicht groß genug. Und da ist es natürlich verständlich, dass man da so ein bisschen Planungssicherheit reinbringen will und natürlich so wenig wie möglich jetzt ein System sich ausdenkt, wo kleine Vereine vielleicht bessere Chancen haben, auch mal die Großen zu ärgern. Und das sorgt, finde ich, eher für Langeweile als für mehr Spannung.
Ja. Übrigens ein schöner Sendungstitel, den würde ich hier schon mal reservieren. Wer soll das eigentlich alles gucken? lass uns mal kurz gucken, wer dann überhaupt ins Achtelfinale geht, wenn man in diesem Liga-Modus denn da spielt, im sogenannten Schweizer Modell übrigens, so heißt das, glaube ich. Also Platz 1 bis 8 in dieser 36er-Tabelle werden dann automatisch ins Achtelfinale gehen und Platz 9 bis 24 spielen dann nochmal eine Playoff-Runde aus, um die anderen 8 Achtelfinalteilnehmer zu bestimmen. Und dann wird es so sein, dass die Verlierer aus dieser Playoff-Runde, übrigens auch nochmal ganz interessant, in die Europa League rutschen. Wie das dann genau aussehen wird, werden wir gleich nochmal besprechen. Aber ja, also sozusagen die ersten 8 qualifizieren sich dann automatisch fürs Achtelfinale und danach gibt es nochmal eine Playoff-Runde, die ja auch nochmal mehr Spiele wieder generiert und auch wieder Einnahmen. Und dann hast du die Achtelfinalbegegnung und dann geht es halt so weiter, wie es halt immer weitergeht. Halt auch mit Hin- und Rückspiel, wenn ich es richtig verstanden habe. Das wird, glaube ich, nicht geändert. Ja, Mittwoch wird das Ganze entschieden. Alles, was man so liest, wird es durchgehen und dann auch so kommen. Die einzige Frage, die halt noch so ein bisschen zu klären ist, wer besetzt diese 4 neuen Plätze, also wie werden die besetzt, auch was passiert mit den Einnahmen generell, also es gibt ja auch dann immer einen gewissen Prozentsatz, der fließt an Clubs, die gar nicht teilnehmen, also um sozusagen die auch ein bisschen wenigstens zu stärken, ja, also an Vereine wie Hertha zum Beispiel, die jetzt häufig nicht mit da tanzen im europäischen Großkonzert, sondern eher halt so woanders rumdümpeln. Die kriegen dann immerhin so, keine Ahnung, 2-3% der Einnahmen oder so. Zumindest wird das verteilt nochmal. Auch da ist die Frage, wie sieht das dann genau aus? Ja, also es ist alles ein bisschen weird und läuft jetzt eigentlich nicht in die Richtung, die man sich als Fan gewünscht hat und ich frage mich dann auch immer, also die bekommen ja auch die Kritik mit und dass irgendwie die Stimmung sich dreht und die Fans das alles ein bisschen scheiße finden. Aber trotzdem setzen sie sich dann hin, so von der UEFA und FIFA, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber sagen, nehmen wir jetzt mal nur die UEFA und machen dann halt genau was komplett anderes, ja, wo du auch so denkst, verstehe ich nicht. Also was ist das so weit weg sozusagen aus der Denke, dass man was anderes machen kann oder ist es denen so scheißegal?
Ich könnte mir vorstellen, dass der Glaube oder die Vorstellungskraft bei den Verantwortlichen, dass Fußballfans aufhören, Fußballfans zu sein und diese Begeisterung für den Sport aufgeben und für ihren Verein, nur weil die Champions League jetzt reformiert wird, die ist, glaube ich, nicht da. Also, und es wird ja vermutlich auch nicht passieren. Also, ich meine, man müsste es als Fan bestrafen. Man könnte es ja nur bestrafen, damit dass man aufhört, Fußball zu gucken und nicht mehr ins Stadion geht und sich nicht mehr für seine Leidenschaft interessiert. Und ich meine, das wäre ja, da gibt man selbst ja quasi mehr auf, als man jetzt Schaden anrichtet bei anderen. Also, ich glaube, der Schritt wirklich, das zu sanktionieren als Fan, ist einfach zu groß, weil du möchtest weiter deinen Verein sehen, du möchtest weiter Fußball gucken. Und deswegen kann da sehr viel entschieden werden. Wenn die irgendwann sagen, jetzt spielen nur noch Roboter gegeneinander, dann könnte es sein, dass die Fans das nicht mehr mitmachen, den Schritt. Aber bis dahin, einige werden sich wahrscheinlich abwenden und eher Amateurspiele gucken, den echten Sport, ohne das ganze den Überbau. Aber ja, man will ja auch die Leute, die quasi eine sehr gute Anlage haben und sehr viel Zeit darauf verwenden, ein sehr, sehr guter Fußballspieler zu werden und dann quasi in diesen Profizirkus natürlich einsteigen, die will man ja auch sehen. Und ich denke, da können die da oben, die vielbeschworenen, die können sich da viel erlauben, leider.
Das ist halt das Perverse im gesamten Fußballbereich, dass sie wissen, also dass die Funktionäre wissen, sie können, wie du sagst, sich einiges erlauben, bis der Fan wirklich mal auf die Barrikaden steigt. Das tut er ja auch schon. Das ist ja nicht so, dass nichts passiert. Es gibt ja dann immerhin auch diese Taskforce Zukunft Fußball von der DFL, die dann auch Fans mit einbezieht. Und da sind ja auch durchaus sinnvolle Sachen beschlossen oder zumindest festgehalten worden. Wie die dann umgesetzt werden, ist jetzt die nächste Frage. Aber da wird zum Beispiel auch mal die Frage sein, wie die Clubs damit umgehen und ob sie wirklich dann auch auf die Fans mal zugehen und auch sagen, okay, wir führen zum Beispiel ein Salary Cap ein, wir begrenzen die Gehälter eben, wir geben nicht mehr so viel für Transfers aus und versuchen auch Investoren so weit wie möglich außen vor zu halten und schaffen Gleichberechtigung, indem wir die TV-Gelder anders verteilen. Das sind ja durchaus Sachen, wo du ansetzen könntest und trotzdem von mir aus den Wettbewerb irgendwie reformieren kannst. Aber du musst halt auch auf der anderen Seite mehr Gerechtigkeit schaffen und kleinere Clubs die Möglichkeit geben, da weiter mitzuspielen und auch, weil, das haben wir ja gerade eben schon gesagt, der Fußball lebt am Ende eben halt auch vor allen Dingen durch die Spannung. Und wenn jetzt immer Bayern, Dortmund und Leipzig um die Meisterschaft konkurrieren oder in der Champions League immer nur die gleichen 4 im Halbfinale stehen, dann ist es halt irgendwann langweilig und dann werden auch irgendwann die TV-Einschaltquoten wahrscheinlich doch auch zurückgehen, ja. Also ich glaube schon, dass das stattfinden wird, weil alles lässt der Fan auch nicht mit sich machen. Und ich meine, ich merke es ein bisschen an mir selber. Ich bin jetzt auch nicht mehr so euphorisch wie vor 5 Jahren oder so. Ja, man baut natürlich auch mit dem Alter, baut man ja eh ein bisschen an Emotionen wahrscheinlich ab, aber trotzdem, also ich glaube, das spielt schon eine Rolle, wenn alles immer stärker kommerzialisiert wird und es nur noch ums Geld geht, dann schaltest du generell halt einfach ab und keine Ahnung, widmest dich anderen Sportarten oder anderen Hobbys oder so, weil du denkst, ob da jetzt irgendwie die vom Investor aufgeputschte Millionentruppe mit 3-0 gewinnt. Das merke ich ja selbst bei Hertha, weißt du, ich kann mich schlechter mit der Truppe identifizieren als irgendwie vor 5-6 Jahren, wo dann irgendwie noch Talente da waren oder Spieler, die jetzt nicht irgendwie 20 Millionen gekostet haben oder so. Das ändert schon was, finde ich. Und ich glaube, das geht immer mehr Fans auch so.
Es kann halt auch sein, dass die UEFA jetzt auch ein bisschen austesten möchte, wie viele Spiele können wir denn in den Plan packen. Nicht nur, dass quasi die Kader das aushalten und die Spieler das leisten können, sondern auch, dass der Fan das auch mitmacht. Also wie, natürlich mit jedem zusätzlichen Spiel steigen die Fernsehgelder, aber irgendwann schalten die Leute nicht mehr ein, wie du sagst. Und dann nehmen die Fernsehgelder wieder ab, weil die Stationen einfach nicht mehr und die Sender nicht mehr bereit sind, so viel Geld zu bezahlen für etwas, was die Leute gar nicht gucken. Und ist jetzt ein bisschen die Frage, ob die UEFA das jetzt wirklich so ausreizen möchte, dass sie quasi herausfinden, wo der Punkt ist, wo der See kippt quasi. Also wo die Biosphäre europäischer Spitzenfußball nicht mehr funktioniert ökologisch, weil einfach zu viele Spiele drin sind und das einfach dieses Verhältnis zwischen Sportlern, Funktionären und Fans, dieses Dreieck, nicht mehr funktioniert, weil entweder die Sportler das nicht mehr leisten können, weil es zu viel zu anstrengend ist für die Kaderstärke, oder der Fan einfach nicht mehr zuguckt. Die Funktionäre haben den längsten Atem, würde ich sagen, in diesem Dreieck.
Ja, und das dickste Konto. Obwohl, da können die Spieler auch gut mithalten. Ja, es ist irgendwie, glaube ich, auch spannend, wird spannend zu sehen sein, wie das jetzt auch angenommen wird und wie sich auch die nächsten Jahre das entwickelt. Weil es rumort und es wird immer mehr und jetzt auch mit der WM in Katar, da wird auch noch was passieren, denke ich. Also entweder es gibt wirklich einen Boykott oder es wird zumindest nicht so normal ablaufen, wie man es kennt. Da bin ich auch nochmal echt gespannt, wie das denn auch nochmal Sachen ändern könnte. Und also die Verbände müssen irgendwann liefern, weil ich glaube nicht, dass sich die Fans organisieren sich auch immer besser, auch über Social Media und so, dass sich der organisierte Teil das länger gefallen lässt und einfach so das weiterlaufen lässt. Also, ja, gut. Werden wir sehen. Lass uns nochmal zum Abschluss dann schauen auf eine Veränderung, die schon in der nächsten Saison greifen wird und die jetzt auch schon diese Saison betrifft, nämlich die Europa League und die Europa Conference League, die neu geschaffen wird. Vielleicht kurz erstmal zur Europa League. Die wird entschlackt von 48 auf 32 Teams. In der Gruppenphase, also es gibt dann auch nur noch 8 Gruppen, statt bisher auch absurden 12. Naja, also 8 Gruppen und dann, wie sieht es so aus, dass die Gruppenersten, die 8, sich direkt qualifizieren im Achtelfinale und die Gruppenzweiten spielen dann gegen die, jetzt wird es kompliziert, gegen die Champions League Gruppendritten die anderen Plätze fürs Achtelfinale aus. Also die rutschen runter sozusagen aus der Champions League und spielen aber erstmal noch gegen die Gruppenzweiten aus der Europa League dann die restlichen Plätze aus. Und ja, soweit erstmal dazu. Das wird sonst erstmal zu kompliziert. Ist erstmal auch interessant, wer qualifiziert sich überhaupt aus der Bundesliga für die Europa League? Bisher war es ja immer so, oder ist es ja so, dass der Pokalsieger und der Tabellenfünfte sich für die Europa League Gruppenphase qualifizieren. Wenn es jetzt aber so ist, dass der Pokalsieger zum Beispiel unter den ersten 4 ist, dann ist der 5. und der 6. der Abschlusstabelle in der Europa League Gruppenphase. Wenn der Pokalsieger 5. oder 6. wird, spielt er eben mit dem 5. oder 6. zusammen in der Europa League Gruppenphase und es gibt keinen Qualifikationsplatz mehr oder Playoff-Platz oder so. Ja, das heißt, der wird sozusagen den gibt es nicht mehr, den Platz, sondern der Tabellensechste, der sonst auch noch immer da reingegangen ist, startet dann nämlich in der Europa Conference League. Das ist also das Neue. Der Tabellensechste in dieser Saison startet also in der Europa Conference League. So. Ja. Konntest du mir soweit folgen, Henning? Oder war das schon etwas kompliziert?
Es ist kompliziert, aber ich glaube, ich kann noch folgen. Es sind ja doch Muster, die aus den letzten Jahren sich wiederholen. Also, dass der Pokalsieger da immer eine Rolle spielt, daran hat man sich ja gewöhnt. Es ist natürlich trotzdem, alles Neue ist immer kompliziert und es ist auch nicht so leicht insgesamt. Aber
ja, ja. Also Fakt ist, wir Blick auf die Tabelle, ja. Platz 1 bis 4 geht in die Champions League, Platz 5 geht sicher in die Europa League und Platz 6 eigentlich in die Conference League. So. Und der Pokalsieger geht halt auch noch mit in die Europa League. Aber wenn der Pokalsieger halt schon qualifiziert ist für einen der europäischen Wettbewerbe, dann ändert sich nochmal was. Und da muss man nochmal genauer hinschauen. So kürzt es jetzt erstmal ab.
Genau, ja.
Und wir kommen nachher nochmal dazu, was jetzt heißt, also Stichwort Platz 7, wie kann der sich noch qualifizieren? Da kommen wir gleich noch zu. Das ist gar nicht so unrealistisch, diese Saison, aber da gibt es auch nochmal eine Besonderheit. So, jetzt geht's in die Conference League rein, weil die UEFA hat sich gedacht, hey, wir haben viel zu wenig Wettbewerbe, wir brauchen nochmal einen neuen und was machen wir da und wie nennen wir den ganzen Wettbewerb? Wir nennen ihn einfach mal Conference League, keiner versteht auch, warum der Conference League heißt, und starten den in der neuen Saison und geben dem Ganzen auch nochmal einen Modus mit 32 Teams, die sich auf 8 Vierergruppen aufteilen. Aber da geht es jetzt nicht direkt in die Gruppenphase, sondern jeder muss sich erstmal in einer Playoff-Runde qualifizieren dafür. Also auch der Tabellensechste aus der Bundesliga startet erstmal in den Playoffs und geht dann erst, wenn er es gewonnen hat, in diese Gruppenphase der Conference League rein. Und dann gibt es ähnlich wie dieses System in der Europa League nochmal den Modus, die 8 Gruppensieger kommen weiter ins Achtelfinale direkt und die 8 Gruppenzweiten spielen gegen die Gruppendritten aus der Europa League in dem Fall, die Plätze danach fürs Achtelfinale aus. Und ja, spannend ist vielleicht noch, diese Spiele werden auch parallel zur Europa League am Donnerstag gespielt, um 18.45 Uhr und um 21 Uhr.
Das ist halt nochmal mehr die Frage, wer guckt das alles? Also nach unten hin stellt man sich immer mehr die Frage, wer das guckt. Vor allem, weil jetzt die Conference League parallel zur Europa League spielt. Das heißt, die haben nicht mal einen eigenen Spieltag. Wann soll der auch sein, wenn die Woche, wie eben skizziert, schon komplett gefüllt ist? Und das, also, da ist halt noch mal weniger der Reiz, das zu gucken wahrscheinlich. Weil wenn man davon ausgeht, dass das Publikum sich die namhaftesten Spiele aussucht, dann werden die vermutlich parallel in der Europa League stattfinden und nicht in der Conference League. Und dann finde ich dieses durchgereicht werden. Also es war ja schon immer so, dass die Drittplatzierten der Champions League Gruppenphase in die Europa League abgestiegen sind quasi und da nochmal die Chance hatten, doch weiter europäisch zu spielen. Und es ist ja auch nicht selten, dass diese Vereine dann da weit kommen, weil ich meine, sie sind ja qualifiziert für die Champions League. Und ich meine, allein der FC Sevilla zeigt das ja, weil die 3 Jahre in Folge die Europa League gewonnen haben. Womit sie sich ja mit dem Titel jedes Mal für die Champions League qualifiziert haben. Das heißt, sie sind 2-mal dann als Dritter dann quasi runtergegangen und haben diesen Titel dann gewonnen in der Europa League. Das heißt, dass ein, ich sage jetzt mal, Europa League-Verein die Europa League am Ende gewinnt, ist gar nicht so häufig. Wenn man sich jetzt die letzten Sieger anguckt, das ist 2020 Sevilla, dann Chelsea davor, Atletico Madrid, Manchester United, dann 3-mal der FC Sevilla, dann Chelsea, dann Atletico, FC Porto 2011. Also das sind erstmal wenig Vereine in den letzten 10 Jahren gewesen. Und dann sind es alles Vereine, denen man jetzt mehr oder weniger auch einen Champions-League-Sieg zutrauen würde. Vielleicht Sevilla noch am wenigsten. Also es sind eher Champions-League-Mitaspiranten, die die Europa League gewinnen. Und ich fürchte, mit der Conference League wird es genauso sein, dass das eher Europa League mit Aspiranten werden, die dann die Conference League am Ende gewinnen. Also ich fürchte einfach dadurch, dass in die Conference League jetzt auch die Drittplatzierten der Europa League durchgereicht werden, ist einfach das nicht so gegeben, dass die Mannschaften, für die dieser Wettbewerb ist, am Ende auch gewinnen können. Und das ist so wie für die Bundesligisten, die niemals Meister werden. Weiß nicht, also das ist jetzt auch eine harte Aussage, aber ich möchte jetzt eigentlich gar keine Namen nennen, aber das ist jetzt so eine Mannschaft, weiß nicht, wie Freiburg, die ja eine sehr tüchtige Bundesliga-Saison spielen, Jahr auf Jahr, aber wahrscheinlich, also halt nie in den letzten Jahren zum Meisterschaftskreis gehört haben. Ich muss sehr aufpassen, was ich jetzt sage.
Aber ja, du verscherzt es hier gerade mit sehr vielen Fans hier, die du gerade so komplett aufs Absteckgleis packst, aber ich kann dir folgen.
das ist einfach, der Wettbewerb wird offiziell für Mannschaften gemacht, also die Conference League zum Beispiel für Teams, die jetzt die Chance haben, auf dem internationalen Parkett zu spielen und Die kriegen aber gar nicht so richtig die Gelegenheit, lang genug dabei zu sein, um am Ende wirklich auch im Finale zu stehen, zum Beispiel. Und
du meinst, weil dann eh die Großen von oben kommen und sie wegbashen,
genau,
sozusagen. Ja.
Ja.
Ja, finde ich einen sehr interessanten Punkt, den du da bringst, auf jeden Fall.
Ist natürlich auch die Frage, wäre es besser gewesen, die Conference League quasi als abgeschlossenen Kosmos zu haben, wo halt Mannschaften sich qualifizieren, bei denen es für die Europa League nicht reicht, und die spielen dann halt einen Meister aus unter sich, einen Titelgewinner am Ende. Also warum muss da diese Durchlässigkeit sein?
Den Pokal der Armen sozusagen, den sie dann ausspielen da unten. Ja. Weil das ist ja das einzig Spannende eigentlich, dass man neue Vereine auch kennenlernen wird durch die Conference League. Also es gibt ja ganz viele, die muss ja irgendwie das Teilnehmerfeld füllen. Also wirst du aus vielen lustigen Ligen auch kleine Paradiesvögel dabei haben, was ja irgendwie ganz cool ist auch mal, finde ich. Weil das hat ja immer diesen Reiz auch vom europäischen Wettbewerb, dass du einfach aus Ländern, die man nicht auf dem Schirm hat, plötzlich da Teams auftrumpfen, die so wie jetzt zum Beispiel Molde oder Granada, die dann irgendwie auch mal für Furore sorgen. So, das ist schon ganz geil, glaube ich. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, sie werden halt dann wenig Chancen haben, wenn von oben immer die Großen kommen. Und das spielt natürlich dann wieder den Großen in die Karten und ist natürlich ein Argument von der UEFA oder auch der ECA, also der European Club Association, dem mächtigen Verbund von den großen Clubs. Die können natürlich dann sozusagen ihren Mitgliedern sagen, hey, pass mal auf, wenn du die Champions League nicht schaffst, dann kannst du immer noch in der Europa League weiterspielen. Wenn du die Europa League schaffst, dann kannst du immer noch in der Conference League weiterspielen. Das heißt, du hast immer noch garantierte TV-Geldeinnahmen, auch wenn du mal nicht so gut drauf bist, ja, und nur Tabellendritter wirst oder so. Das ist natürlich auch ganz klar dahinter die Denke, ja. Und ich habe mich auch gefragt, da sind wir beim Thema, wer guckt sich das alles an, wenn jetzt zum Beispiel angenommen aus der Bundesliga ist auch jemand dabei in der Conference League, das kann ja durchaus passieren, und der hat ein gutes Match und parallel spielt aber noch ein anderer Bundesligist, der auch ein gutes Match hat, wie entscheidet dann, ich glaube RTL überträgt das Ganze, wie das übertragen wird? Ich glaube, die können dann ausweichen auf Nitro oder TV Now, also können wahrscheinlich dann sagen, das eine streamen wir, das andere machen wir im linearen Fernsehen oder so, das kann sein, dass sie das dann so machen, ist ja aber trotzdem irgendwie bescheuert. Und ja, also der einzige Vorteil ist wirklich, glaube ich, dass wir lustige Vereine kennenlernen werden und dass alles so ein bisschen bunter wird, aber auf Kosten von noch mehr Spielen, auf Kosten von einer totalen Unübersichtlichkeit und irgendwie auch einem absurden neuen Wettbewerb. Wo übrigens auch die Belohnung wieder so geil ist, das ist ja das gleiche wie bei der Europa League. Was ja den Wettbewerb selbst schon wieder so runter macht, letztendlich, wenn du als Belohnung dafür, dass du zum Beispiel Conference League gewinnst, so wird es dann sein, der Gewinner startet dann im nächsten Jahr direkt in der Europa League Gruppenphase. Und in der Europa League ist ja auch so, wenn du die gewinnst, dann darfst du in die Champions League nächste Saison. So, also es ist irgendwie so geil, so von wegen so, also diesen einigen Wettbewerb schon durch den Preis zu unterminieren, ist auch schon so schlecht eigentlich.
Ja, das ja, ist eine klare Wertung und irgendwie, ja, man kann sich halt, wenn man da ganz, ganz gut dabei ist, dann darf man bei den Großen mitspielen und das dann bei den ganz Großen. Und ich finde sehr interessant, dass RTL das übertragen wird und ja, mit seinem Streaming-Angebot, beziehungsweise also mit dem, was ja irgendwie die RTL-Mediathek auch ein bisschen ist, TV Now, ja auch die Möglichkeit hat, da quasi endlos viele virtuelle Sender zu haben, sodass du quasi ja auch wie bei DAZN quasi alle Spiele parallel laufen lassen könntest und eins kriegt dann die kleine Ehre auf Nitro zu laufen und ein anderes kriegt die große Ehre auf RTL zu laufen. Und es ist natürlich bei der Frage, wer guckt das alles, auch eine Möglichkeit, das so zu beantworten, dass wenn man jetzt kein Sky und oder DAZN Abonnement hat, dass man dann, vielleicht ist man ja schon TV Now Kunde, dann kriegt man die Spiele so. Oder das ist vielleicht dann auch eine Option, weil die haben ja auch, weiß nicht, nicht nur Sport im Angebot, wie jetzt DAZN, sondern ein breiteres Angebot. Ist dann auch vielleicht die Frage, gewinnt die Conference League dann auch Zuschauer aus so einem Reality-TV Ding, also wenn die Leute da Are You The One vielleicht jede Folge gucken oder den Bachelor immer eine Woche im Vorfeld schon gesehen haben wollen. Vielleicht ist das dann auch die Kundschaft, die Conference League guckt. Das wäre dann nochmal, ich will nicht sagen, nochmal eine Abwertung für den Wettbewerb, aber es ist auf jeden Fall eine spezielle Zielgruppe, wenn du bei TV Now auf einmal das so mit drin hast.
Ja, total. Ja, da müssen ja auch wieder, das ist ja auch mal so geil, finde ich, dann so dieser ganze Medienbereich, der dann ja auch so mitwandert, dieser Medienzirkus, also die Leute, die dann vielleicht vor 2 Jahren die Europa League noch auf, keine Ahnung, als bei Kabel 1 lief oder so, kommentiert haben, die werden dann zu RTL gehen, weil die haben halt schon Erfahrung und werden dann da sozusagen das Ganze begleiten, das ist alles so merkwürdig auch immer, das ist alles so eine abgewichste Scheiße, das ist so, ach, ich weiß auch nicht, also... Naja. So, und das Traurige bei dem Ganzen ist, dass wir als Hertha-Fans selbst nicht die Conference League aktuellen Reichweite haben, sondern uns mit ganz anderen Sorgen rumschlagen müssen, ja.
Ja, war das Platz 6 oder Platz 16? Wer qualifiziert sich da?
Ja, für die das wäre doch mal was, wenn man da unten noch einen Qualifikationsplatz schaffen würde. So Platz 15 und 14 gehen irgendwie rein oder so. Dann also da unten noch so ein Anreiz, ich weiß es auch nicht. Ach ja, schön. Naja, es erinnert alles ein bisschen an den UI-Cup, den es ja mal gab. Die Älteren unter euch werden sich daran erinnern. Wir sind mal wieder gespannt, wie das alles sich dann auch zeigen wird in der nächsten Saison. Und das nur kurz zur Vollständigkeit halber, dann verlassen wir etwas komplizierte Terrain der europäischen Wettbewerbe, aber weil natürlich die Frage auftaucht, ob sich der Tabellen-Siebte in diesem Jahr in der Saison auch irgendwie noch qualifizieren kann. Ja, kann er. Und zwar, wenn der DFB-Pokalsieger eben sich schon, zum Beispiel jetzt Dortmund oder Leipzig, wenn die sich schon qualifiziert haben über die Tabelle für einen europäischen Wettbewerb, dann geht der Siebte in die Europa Conference League Playoffs. Und genau, das ist Punkt. Also nur dann. Also wenn der Pokalsieger auf den Plätzen 1 bis 6 landet, dann kann der Siebte auch in die Conference League Playoffs gehen. Und wenn der Siebter wird, der Pokalsieger, zum Beispiel wenn jetzt irgendwie Dortmund den gewinnt, aber Siebter wird, dann geht der Siebte logischerweise leer aus.
Ne? Und Siebter ist ja aktuell ein Berliner Verein, nämlich Union Berlin. Mhm. Und für die wäre das natürlich ein attraktives Ding. Also quasi international zu spielen nächste Saison. Und vielleicht auch so ein paar kuriose Gegner zu haben aus kuriosen Ländern mit kuriosen Logos und Vereinsnamen und Stadien. Also ja, es ist ja auch immer, ja, ich meine, Union Berlin vor 2 Jahren noch zweite Bundesliga gespielt und nächstes Jahr vielleicht international, das wäre ja schon ein Ding in Köpenick.
Obwohl Max Kruse ja schon gesagt hat, Conference League, er wusste auch gar nicht, dass es das gibt und meinte so, nee, komm, nee, Conference League, nee, dann lieber gar nicht. Ja. Hat er keinen Bock drauf. Kann ich verstehen, dann kann er bei den Auswärtsspielen gibt es wahrscheinlich auch wenig Casinos dann in den Städten, wo er dann spielen wird, um so ein bisschen zu pokern noch.
Ja, muss er ja nicht mit, ne? Für die anderen haben wir vielleicht Lust.
Ja, richtig, Max. Dann bleibst du halt zu Hause und die anderen packen wir ein in unseren Bus und dann geht's schön Überlandfahrt mit einem Kästchen dabei und Bockwurst und so und dann geht's auf. Das ist, so stelle ich mir auch die Auswärtsfahrten dann vor in der Conference League. Das wird so richtig so ein bisschen so. Ja, es riecht im Bus sowieso schon immer so leicht, eine leichte Bierfahne hängt da rum und Senf, so eine leichte Senfnote auch in der Luft und der Busfahrer legt nochmal Andrea Berg auf und dann geht's ab in die Europa Conference League. Ist alles ein bisschen angegraut.
Genau, bis nach Gibraltar dann runter.
Ja, heute fährt die 18 bis nach Gibraltar und nächstes Wochenende, du hast Union angesprochen, werden sie natürlich erstmal in der Niederlage kassieren, leider Gottes, das ist so, denn das Berlin-Derby steht an. Hertha spielt in der alten Försterei ohne Zuschauer, da gab es ja erst die Überlegung, dann auch so ein Pilotprojekt zu starten, aber das ist jetzt abgeblasen, weil die dritte Laola-Welle durch die Nation schwappt. Also das Berlin-Derby wird ohne Zuschauer stattfinden. Hertha auswärts in Köpenick gegen Union. Das ist ein Knallerspiel, aber es gibt auch noch 2 andere Duelle, auf die wir uns freuen dürfen, nämlich das Topspiel am Samstagabend. Leipzig gegen Bayern, das wird für die Tabelle sehr, sehr interessant. Und natürlich auch für die Tabelle interessant, das Match Dortmund gegen Frankfurt. Da geht es um die Champions League, über die wir ja auch gesprochen haben heute. Ja.
Die Dortmunder müssen da versuchen, dran zu bleiben. Also die brauchen den Sieg unbedingt. Das sind aktuell 4 Punkte, Rückstand auf Frankfurt auf Platz 4. Und wenn die da noch dran wollen, dann ist das eines der berühmten 6-Punkte-Spiele, obwohl es natürlich erstmal nur 3 Punkte gibt. Aber dann werden sie auf 1 Punkt ran und jeder Stolperer in Südhessen kann dann das Überholmanöver der Westfalen bedeuten. Ja. Das ist wie Lothar Matthäus, der auch immer so sich angewöhnt hat, in sehr fast gebundener Sprache seine Statements abzugeben. und immer so einen journalistischen Kniff da benutzt, so ein Synonym für jeden Verein noch zu finden und Spieler.
Sehr schön. Ja, es heißt ja immer, da geht es auch um die Fleischtöpfe, um die europäischen. Da habe ich mich gerade gefragt, wenn jetzt die Champions League und für mich auch die Europa League noch die Fleischtöpfe sind, was ist dann die Conference League? Also ist das jetzt irgendwie, wäre das dann so, weiß ich nicht, der Tofu-Topf oder so? Ich weiß es nicht. Ja, oder gibt es dann halt wirklich da, also oben gibt es sozusagen das Ribeye, Dry Age, 10 Jahre abgehangene Rindersteak und in der Conference League gibt es halt wirklich nur die Bockwurst. Ja? Man weiß es nicht. Also, wir werden das Ganze beobachten für euch und natürlich wieder fachlich einordnen und kommentieren und haben euch heute mal einen kleinen Einblick gegeben in die anstehenden Reformen und werden nächste Woche dann wieder in die heiße Bundesliga-Phase einsteigen. Ja, und gehen jetzt noch ganz entspannt in den Sonntag. Henning, du musst noch arbeiten, ne? Hast noch
was vor dir? Ich habe noch eine Spätschicht vor mir,
ja.
Aber es war... So die anstrengende Woche ist ein bisschen vorbei. Also es waren ein paar Live-Shows zu betreuen, da weiß man vorher nicht, was passiert. Der Sonntag ist jetzt ein bisschen entspannter.
Sehr schön, ja. Ich hatte auch relativ viel zu tun diese Woche. Ich war bei einigen Interviewterminen tatsächlich für eine längere Reportage, ein längeres Stück für den RBB. Und das wird interessant. Es geht um die letzte Meile in der Stadt, also wie sich die Paketzustellung zum Beispiel oder auch andere Sachen, die transportiert werden, verändert. Und da habe ich ein paar interessante Tipps geführt, unter anderem mit einem spektakulären Projekt in Potsdam, das da ausprobiert wird, wo Wasser eine Rolle spielt. Da werde ich dann mal zu gegebener Zeit berichten darüber. Und ich war auch wieder tatsächlich erschrocken, wie voll die Bahnen waren. Also ich musste natürlich auch mit den Öffis fahren, weil ich habe kein Auto. Und also es war wirklich morgens vor allen Dingen, wenn du dann in die Rush-Hour reingerätst, ist es schon echt, ja, also mit dem Homeoffice klappt noch nicht so gut, würde ich sagen. Also noch nicht überall zumindest.
Letzte Meile klingt natürlich ein bisschen nach aussterbendem Rotlichtmilieu, aber ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Mit Paketzustellung betrifft ja auch alle und auch das Klima und so wahrscheinlich. Dementsprechend dürfen wir da sehr gespannt sein. Gibt es schon einen R-Termin für die Diner-Sache?
Die Diner-Sache wird wahrscheinlich, ich denke, in den nächsten 2 Wochen oder so wird die rausgeballert werden. Also ist ein super Stück geworden. Kann ich wirklich nur allen empfehlen, das sich anzuhören. Ich sage dann nochmal Bescheid. Vielleicht sogar schon nächste Woche, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ist wirklich richtig, richtig gut geworden, auch mit cooler Musik und so. Und kann man sich definitiv drauf freuen. Das werde ich dann natürlich hier nochmal erwähnen. Du wirst es als Erster erfahren, Henning. Du wirst es als Erster erfahren.
Ein Traum. Freue mich auch.
Ja, in diesem Sinne, mit diesen spannenden Einblicken in unsere Arbeitswelt geht diese Folge zu Ende. Dann wünsche ich dir noch eine ruhige Schicht, Henning, heute. Und
merci.
Ich glaube, ich drehe draußen noch mal eine Runde in der frischen Luft.
Das ist schön. Ist ja auch, es ist zumindest trocken, sogar ein leicht blaues Himmelchen über der Stadt. Bisschen bewölkt,
ja,
aber.
Ja, ich gehe bei Wind und Wetter raus. Ich war gestern auch im Regen und Sturm, das war auch ziemlich geil. Und dann kam die Sonne wieder raus. Es war schon sehr aprillig gestern. Das macht mir alles nichts.
Das stimmt, sehr, sehr wechselhaft auch.
Ja. Wir Nordlichter, uns kann das nichts anhaben. Macht euch auch noch einen schönen Sonntag, kommt gut in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Bis dann.
Ciao.